Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik und heute haben wir wieder eine Rezensionsfolge. 6 Spiele, die auf den Prüfstand gestellt wurden und das von mir und einem Rezensenten, den ich dir gleich vorstellen werde. Welche Spiele das sind und mit wem ich sie heute bespreche, das erfährst du wie immer, wenn du dranbleibst. Mein heutiger Gast ist Chefredakteur bei IGN in Deutschland und schreibt für die Spielbox, ist außerdem ein Podcast-Urgestein mit seinem Kanal Insert Moin und in der Spiel des Jahres-Jury und somit ein sehr profunder und langjähriger Spielekritiker. Und ich sage zum wiederholten Male und sehr herzlich willkommen, lieber Manuel Fritsch. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich auch. Schön, wieder hier zu sein. Frederik, wir haben heute 6 Brettspiele dabei, 6 aktuelle Brettspiele aus dem aktuellen Jahrgang. Da werden sich jetzt aber viele auch fragen, was heißt denn aktueller Jahrgang bei Brettspielen? Weil oft ist es ja so, dass man jetzt denkt, bei den Videospielen wurden jetzt gerade die Spiele des Jahres verliehen. In der Brettspielwelt funktioniert das ja ein bisschen anders. Wir sind noch mittendrin im aktuellen Jahr, denn es fängt nicht im Januar an und hört im Dezember an.
Im August, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin. Ich bin nicht so tief in der Videospielbubble drin, aber im Oktober ist unser großes Highlight, nämlich die Spiel in Essen. Das ist die große Fachmesse für Spiele und auch die große Publikumsmesse. Ja. Und da erscheinen dann die ganzen Neuheiten, wobei es oftmals schon viel früher losgeht mit der BerlinCon im Juli und kurz nach der Verleihung eurer Spiel des Jahres Awards, die dann so im Sommer immer auch verliehen werden. Also geht der Jahrgang mehr oder weniger von Spätsommer, Frühherbst bis dann zum darauffolgenden Sommer. Die Grenzen sind ein bisschen fließend, aber wir haben auf jeden Fall 6 sehr aktuelle Titel dabei.
Genau. Die Grenzen sind vor allem deswegen auch so fließend, weil die Spiele auch nicht mehr so gebündelt rauskommen. Also anders als bei der Videospielwelt kommen die Spiele ja fast zu 80%, sage ich mal, gebündelt im Oktober dann zur Brettspielmesse raus. Das ist ein bisschen anders als bei der Gamescom, weil man dort die Spiele auch wirklich kauft und alle ihre vollgepackten Autos und Taschen mit nach Hause nehmen. Unvorstellbar, auf der Gamescom stellt man sich dann halt für eine Demo an, die dann 2 Jahre später rauskommt. Also sind schon sehr unterschiedliche Welten, aber wir lieben alle Spiele, deswegen finden Brettspiele jetzt bei IGN hier genauso einen Zugang.
So, und damit jeder auch entscheiden kann und jede, genau, ob man sich den Kofferraum überhaupt vollpacken muss mit allem oder ob man manche Spiele auch getrost beiseite legen kann oder vielleicht wohin man sein schmales Budget dann investieren darf, wollen wir hier mal ein paar Spiele vorstellen, um eine Entscheidungshilfe zu geben. Du hast das erste mitgebracht, Mann.
Ganz genau. Kavango heißt das erste Spiel. Für die, die uns als Videopodcast gucken, halte ich es mal kurz in die Kamera, wenn wir schon die Möglichkeit haben. Kavango bei Schmidt Spiele ist es erschienen. Ein Spiel von 1 bis 4 Leuten, denn auch Brettspiele kann man solo spielen. Dauert circa eine Stunde, so ab 10 Jahren und ist ein Spiel, was das Endthema Tiere aufnimmt, um es mal so ein bisschen floskelhaft zu erzählen, von Matt Brown und Sarah Reed. Und was tun wir? Wir bauen einen Tierpark auf. Nicht das erste Spiel, bei dem wir Tiere sammeln, bei dem wir Tiere in ein Gehege ist es nicht. Wir haben hier ein großes Areal, also ein Wildtierpark. Wir müssen die Tiere nicht einsperren, aber im Endeffekt sammeln wir unterschiedliche Tiere. Wie machen wir das? Indem wir aus ganz vielen Karten uns jeweils immer eine aussuchen, die wir für die aktuelle Runde spielen möchten. Mit diesen Karten kann man dann verschiedene Dinge tun. Entweder wir nehmen dann dieses Tier, manchmal sind es auch irgendwie Landschaften, und bauen die sozusagen in unseren Wildpark ein. Dabei haben die Karten aber dann auch eine Bedingung. Also nicht jede Karte kann ich einfach so hinlegen. In Grasland kann ich einfach so hinlegen. Auch Insektenkarten kann ich einfach so hinlegen, weil die dienen dann sozusagen als Nahrung für die anderen Tiere oder eben als Landschaftsform. Weil manche Tiere, könnt ihr euch vorstellen, wenn ich einen Fisch spielen möchte, eine Fischkarte, brauche ich natürlich erstmal ein Gewässer. Sonst kann ich natürlich schlecht Fische spielen. Und manche Tiere haben dann höhere Anforderungen. Im Laufe des Spiels, es läuft dann über mehrere Etappen, kommen immer stärkere Karten sozusagen dazu, die höhere Anforderungen haben. Also ein Elefant zu spielen, da brauche ich dann schon 3 Graslandkarten, die ich vorher platziert habe und entsprechend halt auch irgendwie ein paar große Bäume, damit diese Tiere dann auch an Nahrung kommen. Sehr einfaches Spielprinzip, wir draften, das ist dieser Mechanismus, ich nehme aus einer Hand immer eine Karte raus und gebe diesen restlichen Pack an Karten an meine linke mitspielende Person und bekomme dann wieder eine reduziertere Kartenhand von der Person, die rechts von mir sitzt. Und das ist eigentlich auch schon das ganze Spiel. Sammeln, hinlegen und eben überlegen, welche Karten muss ich jetzt vielleicht dringender spielen als andere Karten, die ich auf der Hand habe. Nicht kompliziert und hat so ein paar kleine kooperative, also es ist ein relativ solistisches Spiel, weil man eben, jeder baut für sich seinen Park, aber es hat so ein paar Kleinigkeiten drin, dass man zum Beispiel auch gemeinsam an Umwelt, wie heißt es hier, Umweltschutzprogrammen arbeiten muss, denn manche Tiere wollen auch weniger Verschmutzung, logischerweise. Das heißt, man kann dann noch Geld investieren, das sind einfach so Spielsteinchen, die ich dann investiere, um entweder mein eigenes Gehege auszubauen oder eben gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten, was dann das Klima verbessert sozusagen. Und das hilft aber dann wieder allen. Also man hat sehr kleine, sehr feine Entscheidungen, aber die so eine kleine kooperative Sache mit reinbringen. Und natürlich gehört auch kompetitive Mechanismen dazu. Wir haben Ziele, auf die wir spielen. Die können wir uns nicht groß wegnehmen, aber wenn ich die erreiche, dann kriege ich dafür nochmal ein paar extra Punkte.
Was ich immer ganz gerne mag, noch so ein bisschen Asymmetrie mit drin. Also wir haben am Anfang noch einen Experten oder eine Expertin, die wir uns auswählen dürfen aus einer Auswahl von zwei Karten. Das heißt, jeder oder jede von uns hat noch so eine bestimmte Sonderfähigkeit, die wir einsetzen können, die uns Vorteile bieten im Spiel. Die einen haben vielleicht ein bisschen mehr Geld, die anderen können dafür schneller Klima investieren oder können möglicherweise bestimmte Schutzprogramme schon vornehmen, obwohl sie die entsprechende Stufe noch nicht ausgebaut haben. Da gibt es dann so unterschiedliche Fähigkeiten, die mir auch nochmal eine Orientierung geben, worauf ich möglicherweise spielen möchte.
Ja. Das Spiel ist in dieser Schmidt-Reihe. Wir hatten das letztes Jahr auch mit E-Mission, hieß es im Deutschen, Daybreak im Englischen. Dass Schmidt-Spiele natürlich jetzt auch sagt, hey, wir haben jetzt hier Spiele, die das Thema Umweltschutz aufgreifen, deswegen wollen wir natürlich auch nachhaltig produzieren und machen Spiele ohne Plastikverpackung, ohne Plastikbandagen um die Kartenpacks drumherum, natürlich Holzsteinchen statt Plastik. Das finde ich sehr, sehr schön, dass es hier auch konsequent durchgezogen wird. Auch Kavango gehört jetzt zu dieser Green Line dazu und kommt komplett ohne Plastik aus, was ich sonst auch ein bisschen albern finde, wenn man ein Spiel mit Umweltschutzthema hat und Tierschutz hat und dann irgendwie so viel Müll produziert. Also auch das, finde ich, ist schön gemacht hier bei diesem Titel.
Was die Gestaltung angeht, beziehungsweise was die Verpackung angeht, kommen wir mal zum Spiel selber. Da war ich nach den ersten zwei, drei Partien so ein bisschen underwhelmed und es hat sich die ganze Zeit so ein bisschen angefühlt wie Flügelschlag für Arme. Also 2018 ist Flügelschlag erschienen, ein Spiel, bei dem wir Vögel in ein Reservat sammeln und dabei Futtermarker ausgeben und Ressourcen brauchen, um diese Vögel anzusiedeln, die dann aber noch einen schönen Engine-Building-Mechanismus hinten dran haben. Also wenn ich die dann in verschiedenen Reservaten habe, aktivieren die zwischendurch nochmal Fähigkeiten. Nicht zuletzt ein sehr populäres Spiel, was, glaube ich, siebenstellig verkauft wurde, also über 1 Million Mal oder so ist, glaube ich, die Zahl. Es ist auch ausgezeichnet worden mehrfach. Und da fehlt mir jetzt bei Kavango ein bisschen was. Ich finde Kavango vor allem umständlich. Also es ist mir sehr, sehr fuddelig. Ich habe sehr viele Karten und die ersten paar Runden mache ich eigentlich nichts anderes, als diese Habitatskarten auszuspielen. Das heißt, ich muss erstmal 3, 4, 5 Runden forste ich diese Karten, die ich so rumgebe beim Draften durch und sage, okay, ich muss erstmal Bäume bauen oder Grasland bauen oder Fische oder Insekten, um überhaupt mal anfangen zu können, Tiere zu spielen. Das heißt, die ersten 3, 4 Runden sind fast schon determiniert, weil eigentlich im Grunde alle nach dem Gleichen suchen. Da gibt es auch so Ereigniskarten, die ich nutzen kann, wenn mal zu wenig von diesen Habitatskarten da sind, so Renaturierungskarten zu kaufen, mit denen ich dann so Joker-mäßig nochmal ein Habitat spielen kann. Aber das ist tatsächlich die ersten 3, 4, 5 Runden eigentlich immer das Gleiche für alle. Und da hätte ich mir gewünscht, dass wir ähnlich wie bei Preludium, bei Terraforming Mars, irgendeine Art von Konfiguration haben, dass wir sagen, komm, du hast schon mal die ersten 5 oder 6 zur Auswahl, verteil die doch mal beliebig und dann können wir mal direkt loslegen mit den Spielen. Also das ist so ein Kritikpunkt, den ich habe. Ja.
Absolut. Ich weiß genau, was du meinst. Da stimme ich dir auch voll zu. Es ist kein Spiel für Vielspielende. Also wir beide spielen sehr viele Spiele, haben auch schon viel gesehen. Da hat man dieses Spiel, da spielt man es zweimal, dann hat man gefühlt schon alles gesehen. Da gebe ich dir absolut recht. Es ist aber habe ich in meinen Runden hier gemerkt, für Leute, die noch nicht so viel gespielt haben, die stört es deutlich weniger als jetzt mich oder dich vielleicht, dass man am Anfang immer das Gleiche macht. Das sind so Sachen, die fallen einem halt auch auf, wenn man viele Spiele spielt. Nichtsdestotrotz würde ich dir da voll zustimmen. Man hätte diesen Start ein bisschen beschleunigen beschleunigen können, weil man halt noch nicht viel Tiere spielt. Man braucht diese Grundkarten. Und wenn man das mal verstanden hat, dann hat man so das Gefühl, warum machen wir das? Das ist so ein bisschen Beschäftigungstherapie. Also das kann man sicherlich auch hausregeln oder so, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache bei so einem Spiel. Und auch hinten raus, also auch wenn man das Spiel jetzt öfter spielt, man hat nicht so viel unterschiedliche Strategien. Du hast Flügelschlag schon erwähnt, da kann man dann halt auch verschiedene Engines, also das sind eben diese Kartenkombinationen, die dann wiederum dir Benefits geben. Sowas gibt's ja hier gar nicht. Also wenn du einen Elefant mal gespielt hast, dann hast du halt Siegpunkte, aber der hat keine bessere Wirkung oder keine stärkere Auswirkung auf dich. Du kannst hier nicht irgendwelche Kartenkombinationen entdecken, denn was die Tiere wollen, ist immer gleich. Und wenn das Tier dann liegt, dann liegt's da halt. Das Einzige, was sich ein bisschen variiert, sind die Ziele, auf die man hinspielt. Also habe diese Runde, 5 große Tiere. Und bei der nächsten Partie, die ich dann spiele, ist dann halt, habe 5 mittlere Tiere. Aber damit ist dann eigentlich auch schon die Varianz erschöpft.
Natürlich auch mit Leuten gespielt, die jetzt nicht so aus dieser Vielspieler-Bubble herauskommen. Die fanden das durchaus nett und gefällig, ne? Also so, aber die waren jetzt auch nicht begeistert, sondern sie fanden es halt nett und gefällig. Ja. Und ich glaube, das ist ein Spiel, das tut erstmal keinem weh. Das ist nett und gefällig. Das ist völlig schön am Tisch, aber es hinterlässt jetzt auch nicht so einen Geschmack, wo man sagt, oh, das möchte ich aber morgen gern nochmal spielen, weil da will ich jetzt mal was anderes ausprobieren. Es gibt so Spiele, da hat man nach einer Partie oft gleich Lust, nochmal was Neues zu machen, was anderes zu machen. Und spätestens, wenn du mit einer Gruppe das zum zweiten Mal gespielt hast, sagen, das ist eigentlich genauso wie beim ersten Mal, da verändert sich nicht so viel. Was ich auch bedauerlich finde bei dem Spiel, es nimmt unfassbar viel Platz weg und es ist ein bisschen diesen großen Tableaus geschuldet, wo ich erst dachte, ui, da ist so eine Auslage und da muss ich vielleicht so ein Grid, so eine Anordnung von Karten bilden. Das war so mein erster Eindruck, als das dann da lag. Dann habe ich so ein riesen Tableau und auf dem Tableau sind, weiß ich nicht, 5x10 Karten abgedruckt oder sowas in so einer riesen, auf so einem riesen Teil. Es ist eigentlich so eine Größe von so einem Tischset, wo du dann irgendwie ordentlich deinen Essteller abstellen kannst oder so, ne? Also es sind vielleicht auch nur 3x10 oder 3x8 oder so. Ist auf jeden Fall echt groß. Völlig unnötig.
Und die ist so unnötig. Die ist so unnötig, die Ablage. Man muss hier nichts puzzeln, man muss nichts übereinander, nebeneinander legen. Die Karteneffekte haben ja keine Effekte, dass sie, wenn sie nebeneinander liegen, irgendwas tun würden. Ja. Ich verstehe überhaupt nicht. Das ist komplettes Materialverschwendung. Warum? Und ich ziehe dann immer dieses Spiel aus dem Schrank und denke mir, Gott, ist das schwer. Und da sind doch nur ein paar Karten drin. Also man hätte dieses Spiel tatsächlich auch als kleine Absolut. Box, als reines Kartenspiel veröffentlichen Absolut. Können. Also diese Tableaus, so. Die sind komplett unnötig.
Ja.
Wir lassen die inzwischen weg, oder?
Also dadurch wird es aber auch so futterlich, weil ich habe dann noch so ein anderes Tableau, unter das ich dann meine Habitatskarten stecken darf. Und dann muss ich die immer so da drunter fummeln und dann muss ich da irgendwie 4 von denen unter dieses Brettchen klemmen und dann verschiebt sich immer alles. Also so vom Handling finde ich das Spiel wirklich ein bisschen umständlich. Ich habe aber einen Kritikpunkt und der stört mich eigentlich mit am meisten, oder eigentlich 2 Kritikpunkte, die stören mich mit am meisten. Das eine ist, mir ist ja vollkommen egal, was du machst bei diesem Spiel. Es ist komplett solistisch, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ja, wir machen da nichts groß miteinander. Ich kann natürlich beim Draften versuchen, dir mal eine Karte wegzuschnappen, wenn ich das Gefühl habe, du sammelst da jetzt auf was Bestimmtes. Aber es gibt ja im Wesentlichen 2 Sammelrichtungen. Das eine sind die offenen Ziele, die für alle gleich sind. Da versuche ich ohnehin aus der Kartenhand Karten zu nehmen, die ich gut anbauen kann, weil sie in diese Ziele passen, die wir dann am Ende der Runde erfüllen oder meinetwegen auch während der Runde noch ein bisschen Geld dabei machen. Und dann versuchen wir die gleichen Karten zu bekommen und wir haben auch eine ähnliche Konfiguration unserer Habitate am Anfang. Vielleicht hast du ein Gras mehr und ich ein Wald weniger oder so, aber im Grunde sind die ähnlich oder vergleichbar. Kann ich vielleicht mal eine Karte nicht spielen oder du mal eine Karte nicht geschenkt, das nimmt sich nicht viel. Und dann hat jeder noch, zumindest in einer etwas fortgeschritteneren Variante, dann noch individuelle Ziele, wovon du 2 auf der Hand hast und dann entscheiden kannst, welches wertest du denn am Ende. Und da brauchst du jetzt total Glück. Also ich hatte jetzt gerade zuletzt am Freitagabend mit deinem Jurykollegen und unserem Kritikerfreund Nico Wagner noch eine Partie und hatte da 2 Karten auf der Hand, die ich gerne werten wollte am Spielende. Man kann es doch ganz, ganz freundlich am Spielende erst entscheiden. Aber für diese eine Wertungsart waren einfach die Karten überhaupt nicht im Spiel. Also sie kamen einfach nicht. Ich sollte dann Panzer werten, also so Schildkrötenpanzer, gibt's da noch als Wertungssymbol. Und die kamen halt über diese 3 Runden viel zu wenige ins Spiel, dass ich die überhaupt hätte werten oder nutzen können. Und dann habe ich damit einen Glücksaspekt, der dann mitunter dafür sorgt, dass ich erheblich weniger Punkte mache. Ich habe zwar die Partie trotzdem gewonnen, aber wenn du die ganze Zeit was sammeln willst, was gar nicht da ist, dann sorgt das, und das war eben dann auch in Runden mit etwas nicht so versierten oder Gelegenheitsspielenden, war das eben auch ein Thema, dass die sagten, ja, irgendwie fühlt sich das ein bisschen frustrierend an, ich will hier irgendwelche Sachen sammeln, die mir das Spiel vorgibt, aber ich ziehe die gar nicht. Das ist immer das Problem bei einem Kartenspiel mit einem großen Kartenstapel. Aber du hast eben keinerlei Möglichkeiten, das in irgendeiner Form zu beeinflussen, zu mitigieren, neue Karten zu ziehen, vielleicht mal Karten abzuwerfen und neue zu ziehen. Dafür gibt es zu wenig Möglichkeiten. Und deswegen ist das ein Spiel, was mich im Endeffekt nicht vollumfänglich überzeugt hat. Ich würde das mal mitspielen wieder, weil das ist eine Stunde, die kann ich mal investieren, wenn das unbedingt jemand spielen will. Aber es ist kein Spiel, was einen großen Suchtfaktor oder eine große Wiederholungsgefahr auslöst und eben auch bei Mitspielenden immer wieder zum, ja, war nett, können wir jetzt was anderes spielen, so geführt hat.
Kann ich dir voll zustimmen. Ich würde es auch nicht behalten wollen oder ich würde es nicht aktiv auf den Tisch bringen. Tue ich auch gerade nicht mehr nach der Testphase, die natürlich jedes Spiel hier bei mir braucht, schlage ich es auch nicht mehr aktiv vor. Wenn aber jemand jetzt kommt und sagt, oh, das spricht mich an, das Thema finde ich hübsch, dann spiele ich es auf jeden Fall mit und habe dann auch Spaß. Aber das ist kein Spiel, was überdauern wird. Und dieser Wiederspielfaktor, das ist genau halt immer so ein Kriterium bei einem Spiel, wenn man nach der Partie sofort Lust hat auf die zweite. Das ist genau das, was, finde ich, ein Spiel halt ausmacht, wenn man sagt, boah, jetzt habe ich das Spiel kennengelernt, lass uns sofort eine neue Partie machen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, bei Rebirth, unserem nächsten Spiel, ist das genau der Punkt.
Absolut. Was für eine schöne Überleitung, denn Rebirth ist ein Titel, der bei mir eingeschlagen ist wie eine Bombe. Es ist ein Spiel von Rainer Knizia, einem Dr. sehr...
Dr. Rainer Knizia, Dr. so viel Zeit Dr. muss sein.
Er besteht da selber gar nicht drauf.
Nein, das ist ja der Gag daran.
Er ist ja selber immer sehr bescheiden und sehr prätentiös an der Stelle. Also Dr. Rainer Knizia, man kann sagen, dem Altmeister, der Spielerfinder in Deutschland, der hunderte von Spielen veröffentlicht hat, darunter sehr viele mit ganz großem Erfolg, die viele Jahre und Jahrzehnte überdauern, in vielen Spielesammlungen zu finden sind. Und Rebirth ist jetzt eine Neuheit, die im Deutschen bei Frosted Games erschienen ist, im Englischen bei Mighty Boards oder im Original bei Mighty Boards. Und wir haben hier, und das ist das Tolle, einen doppelseitigen Spielplan. Da freue ich mich ja eh immer drüber, denn wir haben so eine, ich würde sagen, eine Einsteiger-Variante und eine fortgeschrittene oder eine ambitionierte Variante auf der Rückseite. Und das Spiel ist thematisch, ja, wir bauen eine Zivilisation auf, aber wer Rainer Knizia kennt, weiß, die Spiele, die leben nicht durch die Thematik, sondern meistens durch die Mechanik. Und die ist dann oft eher sehr mathematisch oder sehr tüftelig. Und das ist bei diesem Spiel auch so. Es ist aber sehr schön verpackt, denn wir haben auf der einen Seite einen Plan von Schottland und auf der anderen Seite einen Plan von Irland. Und unsere Aufgabe ist es, kleine Plättchen zu legen auf diesen Plan und dafür Wertungen zu bekommen. Wir haben im Wesentlichen drei Symbole, die wir auf diesen Plan legen. Das eine sind Energiesymbole, das andere sind Pflanzensymbole und das dritte sind so Siedlungen. Und diese Siedlungen gibt es nochmal in der unterschiedlichen Stärke, 1, 2, 3 und 4. Und auf dem Spielplan eingezeichnet sind bestimmte Felder, auf die können wir nur Energie- oder nur Pflanzensymbole legen. Und wir haben freie Felder, in die können wir uns entscheiden, was wir davon legen wollen. Und wir haben vordefinierte Siedlungsgebiete, da können wir nur mit diesen Siedlungsplättchen rein. Und immer wenn wir das tun, bei den Pflanzen oder bei den Energiemarkern, bekommen wir Punkte, je nachdem, wie viele Plättchen zusammenhängen. Also wenn ich ein Plättchen reinlege und das ist das erste, bekomme ich einen Punkt. Wenn ich eins dazulege, da liegen schon vier Plättchen, bekomme ich halt fünf Punkte, die dann zusammenhängen. So kann ich mir ein immer größeres Gebiet aufbauen, wenn es meine Gegner zulassen. Wenn ich benachbart zu einer Burg lege, kann ich da noch eine Burg reinstellen, die punktet am Ende auch nochmal, die sind sehr umstritten. Da gibt es dann so Wertungen, wie man die sich auch wieder wegschnappen kann. Auch bei den Siedlungen kann ich Mehrheiten erzeugen, indem ich so Siedlungsplättchen reinlege. Und wenn dann alle Siedlungen, alle Plättchen oder alle Felder einer Siedlung mit Plättchen belegt sind, dann wird geschaut, wer hat hier die meisten Siedlungen beansprucht. Dann gibt es dafür auch Punkte. Das Interessante ist jetzt, dass wir dabei versuchen, noch Aufgaben oder Aufträge zu erfüllen. In dem Irland-Plan, also in der fortgeschrittenen Variante, ist es so, dass wir insgesamt 8 Ziele ausliegen haben und da haben wir ein Wettrennen. Wer schafft es zuerst, mehrere Burgen zu verbinden mit einer eigenen Fläche? Oder wer schafft es zuerst, eine möglichst lange Küstenlinie zu bauen oder dergleichen mehr? Also da haben wir noch so individuelle Aufgaben, die wir erfüllen müssen. Und gleichzeitig haben wir auf dem Schottland-Plan, auf dem sozusagen ein bisschen einfacheren Plan, haben wir so kleine Kathedralen. Wenn wir uns neben die bauen, setzen wir dann Kathedralenmarker rein und bekommen dann individuelle Ziele zur Auswahl. Also das eine ist, ich kann selber entscheiden, wie viele Ziele möchte ich beanspruchen und auf wie viele möchte ich gehen. Und bei dem anderen liegen die eben transparent da und ich möchte versuchen, möglichst viele davon zu erreichen.
Das ist auch ein Wettrenncharakter dann. Auf der Rückseite wird es dann kompetitiver, weil wer als erstes ein Ziel erreicht, mehr Punkte kriegt als die anderen Personen.
Genau. Und das Coole an dem Spiel ist eigentlich, dass genau das passiert, was du eben erzählt hast. Man hat so viele Möglichkeiten, mit eigentlich nur drei einfachen Grundplättchen Punkte zu machen, Strategien zu erzielen, bestimmte Dinge zu spielen. Mal spielst du auf die Burgen, mal spielst du sehr auf diese Ziele, mal versuchst du möglichst große Felder zu legen. Und das Spiel ist eigentlich so eine Dopaminausschüttung nach der anderen, weil jeder Zug, den du machst, der ist total belohnend, der macht total Spaß und wenn du dann deine Ziele erreicht hast, freust du dich auch nochmal, wenn du einem Gegner dann nochmal irgendeine Burg weggeschnappt hast, ist auch schön und es ist vor allem sehr, sehr rangelig. Also, wo ich eben sagte, Kavango ist sehr solistisch, da ist mir eigentlich wurscht, was du da auf deinem großen, viel zu großen Tableau vor dich hinpuzzelst, ist mir das hier überhaupt nicht wurscht, weil jedes Plättchen hat eine Bedeutung. Entweder kann ich dir mal einen Weg abschneiden, sodass ich dir dein Gebiet durchkreuze, oder ich kann dir gerade auch das letzte Plättchen wegschnappen, um dir so eine Burg wegzuschnappen, sodass du mir die nicht mehr wegnehmen kannst, oder ich durchbreche eine Küstenlinie bei dir, weil ich sehe, dass du auf das Ziel spielst, dann bekomme ich halt ein bisschen weniger Punkte. Also es ist ein Hauen und ein Stechen und das ist das, was mir bei diesem Spiel sehr Spaß macht. Hochkonfrontativ, aber auf eine sehr belohnende und schöne Art und Weise.
So. Ja. Mich erinnert es sehr stark an diese Carcassonne-Mechanik. Man kann Carcassonne als Familienspiel total semi-kooperativ spielen. Ja, jeder dreht ein Plättchen um und dann diskutiert man darüber, wenn man mit jüngeren Menschen auch spielt. Ah, guck mal, hier kannst du es hinlegen, da verlängerst du die Straße oder legst du hier hin. Aber wer Carcassonne schon mal auf dem iPhone oder so gespielt hat mit dieser fabelhaften Umsetzung oder digital, der weiß, das ist ein hochkompetitives Spiel, wenn man sich dann gegenseitig die Burgen wegnimmt. Und daran erinnert mich Rebirth. Ich kann auch Rebirth total familiär, gesellig spielen und niemand nimmt was anderem was weg und am Ende guckt man, wer die meisten Punkte hat. Aber dieses Gerangel um die Burgen und die größte zusammenhängende Fläche, das merkt man dann schon ziemlich schnell, dass man halt, ja, man verzichtet vielleicht bei sich selber. Ich habe jetzt ein Gebiet, wo schon 4 Plättchen liegen. Wenn ich es da hinlege, bekomme ich 5 Punkte. Aber du hast da schon ein Gebiet mit 7. Wenn ich dir das jetzt abschneide, kriegst du halt nicht 8 Punkte. Das merkt man relativ schnell. Und es gibt natürlich Menschen, die nicht so spielen wollen, dann funktioniert das Spiel aber trotzdem. Aber wenn man eine Gruppe hat, die dann auch sich darauf einlässt, hey, es ist ein Wettkampf, ja, dann verzichte ich jetzt auf meine Punkte, damit ich dir die Punkte wegnehme. Oder nee, ich lege das lieber an meine Burg, weil dann sichere ich mir die Burg, damit du die nicht auch nochmal angreifen kannst. Dann steckt da so viel drin mit so einer einfachen Mechanik. Das ist halt, was Dr. Rainer Knizia immer besonders gut kann. Spiele auf das Minimum zu reduzieren und den maximalen Spielspaß noch drin zu lassen. Das Spiel hat kein Gramm Fett zu viel. Null. Auf der Rückseite mit Schottland würde ich anders argumentieren, aber auf der Irland. Aber auf der Vorderseite mit Schottland, finde ich, ist es komplett rund. Da fehlt nichts und es ist einfach nur ein Plättchen umdrehen. Es gibt keine Downtime, das liebe ich auch daran. Also man hat keine großen Grübelwartezeiten. Auch wenn man in Vollbesetzung mit 4 Leuten spielt, wenn man seinen Zug gemacht hat, dreht man schon das nächste Plättchen um und kann schon mal überlegen und planen, jetzt habe ich hier ein Stadtplättchen gezogen, was mache ich denn jetzt damit? Mache ich jetzt eine neue Stadt auf? Lasse ich diese eine Wertung durchgehen? Gehe ich vielleicht auf ein Hafengebiet, um diesen einen Extrapunkt zu kommen? Was habe ich nochmal für Ziele? Und während ich noch überlege, bin ich schon wieder dran. Das finde ich fabelhaft an Rebirth. Und was ich eingangs gesagt habe, es gibt fast keine Partie Rebirth, die ich nur als eine Partie gespielt habe. Ganz, ganz oft haben wir dann sofort die nächste Partie gemacht. Ganz, ganz oft haben wir gesagt, gut, Rebirth, super, jetzt will ich aber auch Irland noch kennenlernen. Plan umgedreht, zack, direkt die fortgeschrittene Version auch noch hinterher gespielt. Also das habe ich selten erlebt, dass ein Spiel so gut ankommt, dass man sofort gleich nochmal eine Partie machen will und die Rückseite auch noch kennenlernen will. Fantastisch.
Weil es aber auch so zügig gespielt ist. Ne? Ja. Also es ist jetzt eben kein Spiel, wo du da 2,5 Stunden vor dich hin puzzelst, sondern es ist in einer schlanken Dreiviertelstunde ganz entspannt gespielt oder vielleicht
mit erklären.
In einer Stunde mit erklären. Genau, weil es ist sehr schnell erklärt, es ist sehr schnell demonstriert. Und man findet da seinen Weg. Und wenn du diese Schottland-Seite hast, dann ist das wie so ein Tutorial. Die spielt sich aber auch so ganz schön. Das ist dann eben eine sehr zugängliche Variante. Und wer es dann eben knackiger mag, und ich würde auch ein bisschen anders argumentieren, bei der Irland-Seite habe ich auch 1-2 kleinere Kritikpunkte. Ja. Aber die Schottland-Seite, die ist sehr, sehr rund. Und das Tolle, wirklich das Tolle bei diesem Spiel ist, dass die Leute begeistert sind, weil sie sagen, jetzt habe ich es verstanden, wie es geht. Und jetzt kann ich nochmal, jetzt würde ich es gerne nochmal spielen, weil jetzt kann ich mal gucken, wie kann ich es besser spielen, wie kann ich mehr Punkte machen, wie kann ich dir vielleicht mal was wegnehmen oder so. Und das fängt dann eben an, so bei den Leuten zu biezeln. Und deswegen, ja, im Regelfall dreht man dann den Plan um. Und ja, da gibt es diese Rundtürme, die dann bei der Irland-Variante ins Spiel kommen. Und auf diesen Rundtürmen liegen witzigerweise rautenförmige Plättchen. So, und diese rautenförmigen Plättchen bieten dann nochmal Boni. Also wenn ich mich neben so einen Rundturm setze, der ersetzt quasi diese Kathedralen von der Schottlandseite. Die Kathedralen sind eben die Möglichkeit, individuelle Ziele zu ziehen. Und auf der Rückseite habe ich ja die Ziele offen ausliegen. Also braucht man diese Kathedralenfelder als Rundturm. Und wenn man sich da nebendran setzt, bekommt man nochmal einen Bonus. Man kann mal ein Plättchen ziehen und sofort einsetzen, was man zuvor zur Seite gelegt hat. Man darf drei Plättchen ziehen und eines davon für die nächste Runde spielen. Man kann, wenn man alle drei Rundtürme einer bestimmten Art verbunden hat, bekommt man 13 Bonuspunkte und so weiter und so fort. Also diese Rundtürme bieten mir dann nochmal die Möglichkeit, mich auf dem Spielplan ein bisschen anders zu verhalten. Und da ist aber meine Erfahrung, dass die so unterschiedlich stark sind und dadurch auch so unterschiedlich attraktiv sind, dass die mitunter gar nicht so das Spielgeschehen beeinflussen, weil es mir mitunter sehr wurscht ist, ob ich jetzt so ein Plättchen, ob ich drei Plättchen ziehen darf und mir eins aussuchen kann. Das macht selten viel aus. Ja. Oder gibt einen Rundturm, der bringt mir drei Sofortpunkte. Ja, die sind nett, aber das verspielt sich am Spielende meistens. Also meistens gehen die Partien nicht mit drei Punkten Unterschied aus.
Genau. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Die einzige Kritikpunkt, den ich noch hätte, wäre halt das Thema, aber das tut dem Spielspaß keinen Abbruch. Also es ist toll gestaltet. Den meisten Leuten, denen ich dann sage, habt ihr übrigens gesehen, wir spielen in der Zukunft. So, es kommt weder rüber, dass wir in Schottland sind, außer dass man halt die Karte sieht und da ist eine Grenze zu England. Ja, man ist eine Insel, könnte aber auch eine Fantasieinsel sein. Das sind Burgen und Ruinen. Die Namen hat man vielleicht schon mal gehört, wenn man so Serien wie Outlander oder so geguckt hat oder die Bücher kennt. Dann sagt man, ah, guck mal, den Namen habe ich schon mal gehört. Man hat aber nie das Gefühl, man baut irgendwas in Schottland auf. Warum bauen wir da überhaupt so Energieplättchen? Das hinterfragen die Leute gar nicht. Und dann stellt man fest, ah, das Thema soll die Neuaufbau von Schottland nach der Postapokalypse oder irgendwas sein. Also man versteht es gar nicht, aber wenn man genau hinschaut, sieht man da so regenerative Energien und auch Technik, die es noch nicht gibt. So was sich so Heißluftballons, die irgendwie Energie aus Blitzen holen oder ich weiß es nicht. Und Windkraftanlagen im Himmel. Aber das Thema ist komplett wurscht bei dem Spiel. Es funktioniert mechanisch einfach so gut und man ist so investiert in dem, was auf dem Plan da passiert, dass das auch in jeder anderen, auf jeder anderen Insel oder ohne Thematik funktioniert tatsächlich. Also das muss man schon wissen. Wer gerne thematische Spiele spielt, ist hier falsch. Das ist wirklich ein rein mechanisches Dopaminausschüttung, wie du es schon gesagt hast.
Absolut. Ja, und da können wir für mich zumindest ergänzen, das ist momentan eines meiner Highlights. Tatsächlich so in diesem Spielejahrgang habe ich so eine Handvoll Highlights und da gehört das definitiv dazu, hat sich total durchgesetzt und etabliert bei mir in vielen Runden. Und es wird übrigens auch, und das finde ich, ist ja dann auch ein Qualitätsmerkmal, ich bin ja dann oft der Dude, der dann irgendwie drei Taschen und Kisten voller Spiele irgendwo hin mitbringt, wenn man mal zum Spieleabend verabredet ist oder wenn ich bei irgendeinem Spieletreff bin. Und das wird aktiv eingefordert. Soll ich sagen, kannst du bitte Rebirth mitbringen? Das hat so viel Spaß gemacht. Und das finde ich eben auch ein schönes, eine schöne Bestätigung dafür, dass das Spiel eben nicht nur mir gut gefällt, sondern auch vielen, vielen anderen.
Absolut. Genau.
Und ja, in Schottland, zumindest im Mittelalter, gab es ja sehr viele Gilden und einige davon sind dann nach Ravensburg gewandert.
Genau. Und haben dort die glorreichen Gilden von Buttonville gegründet. Buttonville ist ein Stadtteil von Ravensburg, falls ihr es nicht kennt. Genau. Die glorreichen Gilden von Buttonville heißt dieses Spiel, ist von, lass mich die Namen kurz hier gucken, von Christian Kudal, Eric Anderson Sunden, genau. Und ist ein Spiel, was auf jeden Fall mit seiner Gestaltung auch punktet. Es hat sofort, gerade auch aus der Videospielwelt, hat man so sofort Assoziationen an Dragon Quest oder solche Geschichten. Also sind so eine Art Comic-Stil, Comic-Figuren. Wenn das jetzt ein Cover von dem Videospiel wäre, würde man sich nicht wundern. Auf dem Cover thront ein Frosch mit Schild und Schwert, Minnesänger im Hintergrund und ein einäugiges Wesen mit spitzen Ohren, was so ein Malkasten in der Hand hat, also eine Malpalette in der Hand hat. Es ist ein einfaches Spiel der Kombinationen. So kann man es vielleicht in einem Wort zusammenfassen. Was wir tun, ist relativ simpel. Wir haben ein Kartenspiel. wenn wir dran sind, rekrutieren wir einfach zwei dieser fantastischen Wesen, die da ausliegen. Welche Wesen im Spiel sind, das stellen wir vorher zusammen. Wir haben insgesamt, glaube ich, 50.000 Kombinationen laut Packungsrückseite. Wer Dominion schon mal gespielt hat, dem kommt das bekannt vor. Man macht den Schachteldeckel weg und dann sind diese ganzen Kartensets da so einsortiert und dann suchen wir uns 8 oder 9 Wesen aus diesen insgesamt 25 unterschiedlichen Wesen aus. Da hat man immer ein Kartenset pro Wesen oder pro Charakter, pro Figur. Und man hat so ein Auswahlmechanismus, die sind so in so Farbkategorien unterteilt. Es gibt auch vorgeschlagene Kombinationen. Man könnte aber auch eben komplett wilde Kombinationen ausprobieren. Das ist auch durchaus der Reiz an diesem Spiel. Dann liegen diese Sets da und dann ist, wenn man dran ist, nimmt man zwei Karten. Man darf entweder vom Markt, da gibt es so eine offene Auslage, sich diese Wesen auf die Hand rekrutieren oder auch verdeckt ziehen, wenn da nichts dabei ist, was einem vielleicht gefällt. Und dann darf man Karten ausspielen. Die Besonderheit hier ist aber, dass man immer nur Sets ausspielen darf. Also man darf immer nur mehrere Charaktere von einem Charakter, also mehrere Karten von einem Charakter ausspielen. Und je nachdem, wie groß dieses Set ist, wenn ich es spiele, passieren unterschiedliche Effekte. Also beispielsweise, ich bekomme halt Buttons, also die Währung, die Knöpfe. Wenn ich 4 Karten ausspiele, kriege ich für jede Karte in diesem Set 2 Knöpfe. Dann kriege ich also 8 Knöpfe und kann damit irgendwie Dinge tun. Das Besondere jetzt hier ist, ähnlich wie bei Dominion und anderen solchen Kartenspielen, dass halt die wilde Kombination aus diesen ganzen Charakteren, manche Charaktere wirken sehr stark, sind dann aber in manchen Sets eher schwach. Manche Charaktere denkt man, was soll ich denn damit? Also ich darf irgendwie nochmal eine Karte nachziehen und solche Geschichten. Und auf einmal merkt man aber oder findet Kombinationsmöglichkeiten aus vielleicht 2 Figuren, die ich so in der Form noch nicht hatte, wo ich dann merke, oh, das ist meine Strategie für diese Runde. Darauf möchte ich jetzt spielen, darauf möchte ich hinarbeiten. Blöd nur, dass die Person neben mir vielleicht die gleiche Idee hat oder irgendwelche anderen Kombinationen findet, die Karten von mir entfernt oder wieder rauswirft und so weiter und so fort. Also der Reiz des Spiels hier bei Buttonville liegt darin, wilde Kombinationen zu entdecken, wilde Kombinationen auszuprobieren und dann eben auch bei jeder Partie möglichst viel Abwechslung zu haben. Das ist zumindest das Versprechen. Jetzt bin ich gespannt, ob es bei dir funktioniert hat und dein Spielspaß mit diesem Spiel höher war als meiner.
Du, ich habe durchaus Vergnügen bei diesem Spiel. Es ist ja ein Familienspiel ab 8. Also wir reden hier nicht über einen taktischen Brecher für ExpertInnen, sondern wir sprechen ja immer über ein sehr zugängliches Familienspiel. Und ich habe durchaus Vergnügen dabei. Das Vergnügen begründet sich einerseits darin, diese ganzen Karten kennenzulernen. Da gibt es ja wirklich viele Kombinationen und da kann man so ein bisschen was ausprobieren. Und ich würde jetzt auch gar nicht in Anspruch nehmen, schon die Mehrheit der 50.000 Kombinationen entdeckt zu haben. Aber ich habe etliche Partien gespielt. Ich finde das unheimlich süß aufbereitet. Ich finde diese kleine Schachtel, in der die Knöpfe sind, ganz apart. Also ich finde so die Gesamtaufmachung dieses Spiels verheißungsvoll erstmal. Ne? Ja. Ich habe das auf der BerlinCon dieses Jahr erstmals gespielt und hatte da eine gute Partie. Jetzt habe ich seitdem noch ein paar weitere etliche Partien gespielt und habe immer noch Vergnügen, aber es nimmt so langsam ein bisschen ab. Und zwar gar nicht so sehr, weil ich das Gefühl habe, das, was ich da machen muss, sei irgendwie nicht fordernd oder nicht interessant oder langweilig oder so, sondern weil ich das Gefühl habe, die Figuren sind nicht so unterschiedlich oder die Charaktere sind nicht so unterschiedlich, dass ich hier bahnbrechend neue Strategien ausprobierte. Also der Vergleich mit Dominion hinkt an allen Ecken und Enden, außer dass es einen ähnlichen Sortiereinsatz hat. Dominion ist ein Deckbuilding-Spiel, bei dem ich mein Deck optimiere. Hier habe ich ein vorgegebenes Deck, ne? Aber ich habe schon viele Spiele, bei denen es sehr reizvoll ist, unterschiedliche Kartenkombinationen so ein bisschen auszureizen und mal zu gucken, was passt da. Und da habe ich hier das Gefühl, die Karten sind mir zu ähnlich oder die Charaktere sind mir ein bisschen zu ähnlich und zu wenig unterschiedlich, dass ich sagen könnte, puh, jetzt machen wir hier mal, aber das fühlt sich anders an. Ich habe ja bei Dominion ganz andere Kombinationen, oder wo ich das Gefühl habe, ich spiele das Spiel komplett anders, weil ich auf was ganz anderes Wert lege. Das habe ich hier nicht, das erwarte ich aber ehrlich gesagt auch nicht bei einem Ravensburger Familienspiel für Kinder ab 8. Es gibt noch etwas, was mich bei dem Spiel stört. Ich muss am Anfang erstmal diese Sets zusammenstellen und dann muss ich sehr, sehr lange, sehr gründlich mischen, weil diese Sets sind halt vorsortiert. Dann habe ich 9 Sets und dann muss ich wirklich die ja sehr gründlich mischen, irgendwie auf dem Tisch und in der Hand und was weiß ich wie. Und dann spiele ich das Spiel 20 Minuten, weil viel länger dauert es nicht. Und dann muss ich den ganzen Bums wieder auseinandersortieren. So. Und wenn dann jemand sagt, komm, wir spielen noch eine Runde, muss ich wieder irgendwelche Sets zusammensuchen, die dann mischen und danach wieder auseinandersortieren. Das heißt, dieser Verwaltungsaufwand, den ich brauche,
dauert fast so lange wie das Spiel.
Zu spielen, dauert mindestens fast genauso genauso lang wie das Spiel. Und das ist etwas, was etwas abschreckend ist, wenn ich so diese Entscheidung treffe, spiele ich das jetzt oder nicht. Gestern Abend war ich bei unserem lieben Freund und Kollegen Sebastian Wenzel. Und gesagt, du Sebastian, ich würde gerne noch mal eine Partie spielen, wir mal gucken, wie das jetzt zu zweit auch noch mal funktioniert, mal gerade noch mal irgendwie reinkommen. Und da haben wir die Schachtel aufgemacht und dann sind diese ganzen Karten durch den Transport alle aus diesem Sortiereinsatz rausgepurzelt. Und das passiert eben auch, ehrlich gesagt, dauernd. Wir haben dann gestern erstmal irgendwie 10 Minuten Karten sortiert und hatten schon keinen Bock mehr da drauf. Und das passiert aber halt, wenn du das Spiel nicht exakt waagerecht transportierst. Jetzt habe ich es ja hier, wir sind ja bei IGN im Videopodcast, also für meine Hörerinnen und Hörer, die sich wundern, warum zeigen die manchmal Spiele in die Kamera. Bei IGN könnt ihr uns sehen, bei mir im Broadcast nur hören. Aber jetzt steht das hier aufrecht hinter mir und ich habe schon Angst, wenn ich es nachher aufmache, dass da wieder alles durcheinander gepurzelt ist. Das ist etwas, was mir aber nicht den Spaß am Spiel selber verleidet. Mir ist es nur insgesamt rechnerisch 50.000 Kombinationen möglich, aber insgesamt ein Ticken zu wenig abwechslungsreich dafür.
Ja, eben, also nicht mathematisch zu wenig Abwechslung, sondern wirklich tatsächlich spielerisch fehlt die Abwechslung ein bisschen. Diese Materialschwäche nenne ich es jetzt mal mit dem Sortieren. Ja, mein Gott, wenn das jetzt, ich sag mal, wenn es den gleichen Spielspaß hätte wie Rebirth, dann würde mich das Sortieren wahrscheinlich deutlich weniger stören, als es hier jetzt ist. Weißt du, wie ich meine? So, das ist kein K.O.-Kriterium für das Spiel. Aber wenn man dann halt so eine solide Partie nur spielt, und das kann halt bei Buttonville auch passieren, das ist so mein Dilemma mit dem Ding. Manche Partien, manche Zusammenstellungen von diesen 8, 9 Sachen, auch die, die vorgegeben sind, die sind eigentlich alle recht gut. Wir haben dann aber halt auch einfach gesagt, komm, wir machen das jetzt wie bei Dominion. Wir nehmen irgendwelche 8, 9, die uns irgendwie interessant aussehen und dann spielen wir damit. Das war halt furchtbar langweilig, die Partie. Das kann halt passieren. Bei 50.000 Kombinationsmöglichkeiten sind natürlich auch eher langweilige dabei oder auch Charaktere, die sich nicht besonders gut ineinander fügen, weil halt die Effekte irgendwie aneinander vorbeigehen oder wo du sagst, da gibt's eigentlich keine gute Kombo und dann plätschert das Spiel so vor sich hin. Und das ist eigentlich ein Problem, weil das verspricht das Spiel ja eigentlich, dass diese Kombination, diese hohe Vielfalt dann auch einen hohen Spielspaß bringt und das sehe ich hier tatsächlich weniger.
Und also Weil genau das ist eigentlich was mir das Spiel verspricht, weil die haben das ja schon so eingeteilt in Adel und Handwerker und was weiß ich was. Und dann denke ich, dann baue mir doch bitte ein Set, was mir zeigt, wenn ich jetzt verstärkt mit so Handwerkerkarten spielen würde, dann spielt sich das irgendwie anders, weil ich Dinge konstruiere, tüftle, irgendwelche Erfindungen mache, die dann irgendwie funktionieren. Und wenn ich mit dem Adel spiele, habe ich wieder irgendwie was anderes, was funktioniert. Also, dass ich da mehr Varianz habe und vielleicht auch so thematisch ein bisschen was Unterschiedliches fühle oder erlebe, weil sowas ist ja möglich. Und es gibt ja Spiele, die zeigen, dass das so funktioniert. Und das vermisse ich leider ein bisschen.
Genau. Und deswegen für mich auch so ein Ding, wo ich auch wieder sagen würde, ja, wenn du jetzt sagst, ich sortiere und baue auf, dann spiele ich mit. Wenn ich dann früher gehen darf und nicht wieder aussortieren muss, dann bin ich gerne dabei. Aber ist jetzt auch nicht, gehört in diesem Jahr auch nicht zu meinen Lieblingsspielen, definitiv nicht. Hatte ich auch ein bisschen höhere Erwartungshaltung. Also als es angekündigt wurde und ich darüber gelesen hatte, habe ich gedacht, oh cool, das klingt super spannend, weil es eben halt auch diese hohe Flexibilität in so ein eher niedrig angesiedeltes Schwierigkeitsgradspiel, das hätte ich gerne gehabt tatsächlich. Es hat einen sehr, sehr leichten Zugang zum Spiel. Die Funktionen und die Mechaniken, die dieses Spiel von einem verlangt, sind sehr, sehr niederschwellig. Also man kann da sehr viele Leute auch mit abholen, auch mit diesem Grafikstil. Und es ist nicht so ein Spiel, wo ich erst eine Stunde was erklären muss, sondern ich lege diese 8 Charaktere hin, sag, guck mal, wenn du den spielst, kriegst du Karten, wenn du den spielst, kriegst du Geld und los geht's. Und der Rest ergibt sich dann beim Spiel. Aber wenn halt dann jede Partie nicht so besonders viel Spaß macht, dass man da Bock hat, gleich weiterzuspielen, dann hat's halt sein Ziel auch nicht so richtig erfüllt.
Zumal du ja sehr viele Karten zusammenmischst, um dann mit einem Drittel des Stapels gar nicht zu spielen, weil der rausgenommen wird, je nach spielenden Anzahl. Das heißt, du hast einfach einen großen Haufen Karten zusammengemischt, die du einfach für nix und wieder nix zusammengemischt hast und dann für nix und wieder nix auseinandersortierst. Das lässt sich wahrscheinlich nicht anders machen, um da rechnerisch eine gute Durchmischung hinzubekommen. Mhm. Aber ja, das sind eben so die Dinge, die mich bei dem Spiel ein bisschen irritieren. Und deswegen kommt es nicht allzu oft mehr auf den Tisch, vermutlich, und wird bald zu einer lieben, befreundeten Familie weiterziehen.
Ja, dito. Dann kommen wir wieder zu einem Spiel, wo wieder deutlich mehr Interaktion auf dem Spielbrett passiert. Witzigerweise wechseln wir uns jetzt immer ab zwischen eher solistischem Kartenspiel, wobei, naja, Buttonville hat schon auch eine Interaktion, man nimmt sich ja schon auch Sachen weg, aber Foundations of Metropolis, so der Original. Name im Deutschen Grundstein Metropolis, ist bei uns bei B-Rex erschienen.
Beim Kobold Spiele Verlag, ja.
Genau, bei B-Rex, bei Kobold Spiele. Ist im Original bei Arcane Wonders erschienen und war in der Originalversion ein unfassbar überteuertes Kickstarter-Teil mit solchen Aufbauten. Foundations of Rome hieß es. Und unser Jurykollege Steff, der hat es mal gespielt auf irgendeiner Messe in Indianapolis und hat gesagt, geiles Teil, da baut man halt so die römische Innenstadt auf. Aber das Problem ist, diese 3D-Drucke, die waren so groß, dass du teilweise diese Häuser dahingestellt hast, die waren wirklich so groß wie Duplo-Steine, dass du dahinter gar nicht mehr blicken konntest, was da auf dem Spielfeld passiert. Und da hat er schon zu mir gesagt, ich habe ein tolles Spiel kennengelernt, Foundations of Rome. Wenn das mal als Plättchenlegespiel rauskommt, da freue ich mich drauf. Und genau das ist jetzt passiert. Sie haben dieses Foundations of Rome quasi runtergefahren auf Plättchen, sodass wir jetzt diese so Tetris-Steine sozusagen legen und da keine Sicht mehr versperrt wird. Was machen wir? Wir bauen eigentlich Mannheim auf oder Manhattan, also eine Stadt mit Karo-Raster, liegt vor uns auf der Mitte. Und diese namensgebenden Grundsteine, das sind eben Gebiete, die wir uns sichern wollen. Also wenn wir dran sind, haben wir drei Möglichkeiten. Wir kaufen uns ein Grundstück auf diesem Stadtplan. Dort legen wir dann einen Grundstein hin, um zu markieren, das ist unser Baugrund. Dafür müssen wir Geld ausgeben. Wenn wir kein Geld mehr haben, dürfen wir als zweite Aktion sagen, okay, ich möchte gerne Einkommen generieren. Das bekomme ich von kommerziellen Gebäuden, also von Shops, die ich auf den Bauplan stelle. Und die dritte Option ist dann natürlich, auf diesen Grundsteinen, auf diesen Grundstücken, die ich habe, Gebäude zu bauen. Das heißt, ich muss halt erst gucken, wie hole ich mir entsprechende Grundsteine. Also da liegen dann Karten mit dem Raster A1 bis I9, glaube ich. Die werden zufällig gemischt, die werden dann hingelegt in einen offenen Markt. Und wie man es von so Marktkarten kennt, die vorderste ist am billigsten, die hinterste ist am teuersten. Wenn du eine Karte rauskaufst, rutschen alle anderen runter. Angebot und Nachfrage. Wenn ein bestimmtes Plättchen nicht gewollt wird, wird es immer billiger, bis jemand sich erbarmt und sagt, naja, für $2 nehme ich das Grundstück. Und so versuchen wir alle gleichzeitig, möglichst viele Grundstücke auf diesem Stadtplan nebeneinander zu ergattern, um dann eben die L-Form von Tetris, ein quadratisches Viererplättchen hinlegen zu können. Und je größer ich zusammenhängende Gebiete habe, desto mehr Geld generiere ich und desto mehr kann ich natürlich auch wieder Grundstücke kaufen. Natürlich gibt es dann auch unterschiedliche Arten von Gebäude. Es gibt eben diese kommerziellen Gebäude, die geben mir Geld, und es gibt Gebäude, die erhöhen die Wohngebiete. Also es sind einfach Wohnblöcke in der Stadt und die werden dann in der Zwischenwertung wichtig, weil wer am meisten für diese Stadt beiträgt, wer am meisten Wohnraum schafft, bekommt dann immer auch relativ viel Punkte in der Zwischenwertung. Und darum geht's natürlich. Das Geld ist am Ende nichts mehr wert oder nicht mehr viel, aber die Gebäude, die Wohnraum schaffen. Und dann gibt's noch so ein paar Spezialgebäude, die ich dann entsprechend gut platzieren kann. Wenn ich einen Gebäudetyp baue, der benachbart zu allen Shops nochmal Geld abwirft, da kommt dann auch nochmal eine hohe Interaktion dazu. Ganz, ganz tolles Spiel, auch ein Highlight für mich in diesem Jahr. Alle sind total begeistert, weil es sich auch so frisch anfühlt. Es fühlt sich nicht an wie so ein klassisches Brettspiel, weil wir eben hoch interaktiv um diese Bauplätze streiten. Aber auch hier, ähnlich wie bei Rebirth, ist es nicht verkompliziert. Es gibt keinen Handel zwischen den Gebieten. Es ist nicht irgendwie, dass ich mit dir irgendwie einen Wettstreit haben muss, ein Gebiet. Also es ist kein Beatspiel, bei dem wir uns gegenseitig hochschaukeln. Das mögen ja viele Leute auch nicht, sondern man muss einfach ein gutes Timing haben. Ja, warte ich noch ein bisschen, riskiere ich's, dass da dieses Plättchen mit der A6, dass das noch ein bisschen billiger wird. Aber wenn ich es vielleicht zu lange warte, dann kaufst du es dir weg und schnappst mir was weg. Und auch da, ähnlich wie bei Rebirth, sagst du einfach, also für $3 baue ich dir das kaputt. Dann kannst du da kein Vierergebäude hinbauen. Ich brauche zwar dieses Grundstück nicht, aber du sollst es auch nicht haben. Und das macht mir große Freude. Hate drafting the game.
Ja, so kann man es nennen. Und ich kenne es ja noch nicht so lange, als wir hier diese Folge vorbereitet haben. So, komm, lass uns darüber sprechen. Und dann habe ich das vor annähernd, weiß ich nicht, anderthalb Wochen oder zwei Wochen zum ersten Mal gespielt. Das heißt, ich kann jetzt noch nicht auf so viele Partien zurückblicken, aber ich habe es jetzt seitdem doch fünfmal gespielt, innerhalb von 10 Tagen oder so, weil es mir unheimlich gut gefällt und ich richtig Freude dran habe, das Leuten vorzustellen, zu zeigen, auf den Tisch zu bringen. Und das ist auch so ein Spiel, wo Leute sagen, oh, können wir gerade noch eine Partie spielen, weil ja, die geht nämlich auch einigermaßen schnell, 45 bis 60 Minuten, und dann ist man so drin, und manchmal gehen die Partien wirklich unfassbar knapp aus, nur mit 1, 2, 3 Punkten Unterschied. Und dann wollen Leute direkt eine Revanche. Und das ist eben auch etwas, was nicht viele Spiele bieten, sondern oftmals, gerade so in unserer Bubble, sind ja Leute so, okay, was hast du als nächstes dabei oder als nächstes? Dann will man so am Abend ein paar Spiele wegspielen oder abarbeiten oder so. Und das sind ja so Vokabeln, die ich nicht so gerne mag, weil ich genieße ja gerne Spiele. Ich will ja nicht wegspielen. Ich treffe mich ja, um das zu genießen. Und das ist so ein Spiel, bei dem wir so herrlich gemein sein können zueinander und uns so mit zuckersüßer Freude uns dann genau die Karten wegkaufen. Manchmal kaufe ich auch nur Karten, die ich gar nicht gebrauchen kann oder Baugrundstücke, die jemand anderes gebrauchen könnte. Und ich sage, ich weiß noch gar nicht, was ich da hinbaue, aber bevor du es kriegst, nehm's lieber ich. Es ist ein unheimlich interessantes Spiel in Bezug auf Timing, weil wir sehr eingeschränkt nur Geld zur Verfügung haben und uns das holen können. Das Spiel ist reduziert auf 3 Aktionen. Baugrund kaufen, etwas hinbauen oder Geld bekommen. Und mitunter muss ich sehr gut entscheiden, nehme ich mir lieber jetzt das Geld, um dann in der nächsten Runde was Teureres zu kaufen, oder kaufe ich jetzt noch was Günstigeres, weiß dann aber, ich kann in der nächsten Runde eben nichts mehr kaufen. So, und dann eben auch zu gucken, wie viel Geld haben die anderen und wer will, was wollen die gerade und worauf läuft's hinaus und so. Oder mal zu schauen, wo kann ich mit meinen öffentlichen Gebäude, so heißen die, mich dahin bauen, wo ihr möglicherweise mit meinen GegenspielerInnen mir etwas hingebaut haben, wo ich dann einfach von profitieren kann und dann wie so eine kleine Zecke mich in die Mitte reinsetze und dann für jedes angrenzende Gebäude, das Geld abwirft, auch noch Punkte bekomme oder so.
Und da kann dann selbst so ein Einzelgebäude richtig, richtig stark sein, wenn man drumherum die richtig großen Gebäude hat, kann man da auch richtig Punkte abstauben. Ja.
Genau. Und deswegen ist es manchmal durchaus interessant, so ein Einzelgebäude sich zu kaufen, zu sagen, mal gucken, was die anderen da hinbauen und dann staube ich halt ein bisschen ab. Ne?
Ja.
Das Einzige, was ich so ein bisschen hakelig finde, ist so diese Wertung bei der Bevölkerungszahl. Die hat natürlich so einen Aufholmechanismus, klar, also der Aufholmechanismus sieht so aus, dass die Person, die führend ist, am runden Ende, wenn alle Baugrundstücke weg sind, was die Bevölkerungszahl angibt, Gebäude, die kann ich bauen und die bringen mir dann eben so auf einer Leiste Fortschritt mit Bevölkerungszahl. Die Person, die am weitesten vorne ist, bekommt noch 4, 7 oder 10 Punkte je nach Runde und die anderen bekommen dann so viele Punkte, wie die Person vor ihnen hat. Das heißt, ja, das ist natürlich so ein Aufholmechanismus, aber es ist so ein bisschen hakelig, weil es kann natürlich sein, dass 2 oder 3 Leute sich irgendwie bekämpfen, was diese Bevölkerungszahl angeht. Und eine Person nimmt einfach einen Punkt, den braucht man, um überhaupt in dieser Kategorie gewertet zu werden und kriegt dann irgendwie 20 Punkte, weil die Person, die halt als nächster dran ist, dann halt 20 Punkte macht oder 18 oder 15.
Aber
oder
was daran findest du hakelig? Ich finde es einen super genialen Kniff, weil dann auch das Wettrennen nicht automatisch immer nur ist, ja, wer da am meisten hat, kriegt am meisten Punkte, sondern ich wirklich auch taktisch, also ich bei mehreren Partien jetzt schon der Fall gewesen, wenn 2 sich streiten, freut sich der Dritte. Die 2 haben sich gestritten und haben immer weiter diese Bevölkerungsgebäude gebaut und der Dritte, der bei unserem Tisch, hat dann gesagt, na dann kann ich ja jetzt mein Bevölkerungsgebäude abreißen, das darf man nämlich auch, man darf Gebäude wieder abreißen und mit 9 überbauen. Und dann hat er gesagt, das 4er Gebäude mit diesen 6 Personen brauche ich gar nicht, ich komme eh nicht mehr an euch ran, ich baue das jetzt um in ein Finanzgebäude, dafür kriege ich nämlich eher mehr Geld und auch noch Punkte und ihr gebt mir die Punkte ja sowieso umsonst, ich muss da gar nicht mitmachen bei diesem Wettrennen. Und als wir das dann realisiert haben, ist es jetzt auch immer so ein bisschen so ein Lauern. Wer prescht davor und wer macht da mit? Weil wenn 2 das machen, ist die 3. Person eigentlich nämlich sogar die, mehr davon profitiert. Finde ich einen super, super genialen Kniff.
Dann muss ich jetzt kurz fragen. Also mein Verständnis war, ich kann nur Gebäude bauen oder überbauen, wenn sie größer sind als das vorangegangene.
Nee? Du darfst jederzeit, also du darfst aus einem 4er Gebäude auch wieder ein 3er Gebäude machen und dann legst du halt da, wo der vorher war, wieder einen Grundstein hin.
Ja, dann siehst du, dann habe ich einen kleinen Spielfehler gemacht, weil dadurch ist es nämlich hakelig geworden, dass ich manchmal so große Gebäude gebaut habe und dann gemerkt, jetzt brauche ich die gar nicht. Na, trotzdem brauche ich die Wertung nicht. Dann fühlte sich das ein bisschen wie Verschwendung an. Dann habe ich da tatsächlich einen kleinen Spielfehler gemacht, wurde mir das falsch erklärt und ich habe es nicht nochmal sorgfältig nachgelesen. Aber ungeachtet dessen, das ist ein fantastisches Spiel. Also das macht mir richtig Freude, ich habe richtig Bock drauf. Mit der kleinen Einschränkung, ich würde es zu zweit nicht unbedingt empfehlen, weil da passiert einfach zu wenig. Zu zweit habe ich zu wenig Interaktion, zu wenig gegeneinander. Das Schöne bei 3 oder 4 Spielen ist ja wirklich, dass du dir mal diese Baugrundstücke wegschnappst, dass du eben nicht so frei agieren kannst, sondern dass du viel mehr Zwänge hast, denen du ausgesetzt bist, viel mehr schauen musst, wie gehe ich mit einer Situation um, wo mich jemand ungünstig eingebaut hat oder wo ich vielleicht ein Baugrundstück irgendwo habe, was mir gar nichts bringt oder so. Das ist bei 3 oder bei 4 Leuten viel, viel reizvoller als zu zweit.
Und auch hier die Downtime ist relativ gering, weil man ja gar nicht so viel Aktionen hat. Also das Einzige, was ein bisschen länger dauert, ist, wenn man zu viert spielt, dass man die Zahlen auf dem Kopf lesen muss beim Markt, wenn man blöd sitzt und dann irgendwie immer ein bisschen suchen muss. Das ist auch schon das Einzige, was vielleicht ein bisschen länger dauern kann. Zu dritt und zu viert, finde ich, ist es das gleiche Spielgefühl. Zu viert ist ein bisschen mehr Gerammel so auf dem Tisch.
Gerammel oder Gerangel?
Ja, ich habe es absichtlich so gesagt, genau.
Zu viert hast du mehr Gerammel auf dem Tisch, da hast du ein bisschen Zeit. Dann
genau. Da hast du halt nochmal eine Person mehr, die dir auch noch Sachen wegkaufen kann. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dann das Plättchen, was du willst, so günstig geworden ist, das ist dann ein bisschen schwerer zu planen. Zu dritt, finde ich, ist es perfekt. Das ist der absolute Sweet Spot und der Plan wird aber entsprechend auch größer oder kleiner. Also man hat zu dritt auch nicht mehr Platz als zu viert, weil ja eine ganze Reihe wegfällt. Die Karten sortiert man dann vorher aus. Aber sowohl zu dritt als auch zu viert finde ich super. Zu zweit gibt es bessere Spiele, würde ich auch sagen.
Ja, aber auf jeden Fall eine Riesenempfehlung. Das macht echt Freude, dieses Spiel zu spielen. Foundations of Metropolis oder Grundstein von Metropolis. Auf Deutsch beim Kobold-Spiele-Verlag von Amazon Matsuchi, auf Englisch bei Arcane Wonders erschienen, genau. Ja, und dann kommen wir jetzt mal zu einem ganz kleinen Spiel, zu einem ganz kleinen Kartenspiel. Für alle, die uns per Video zuschauen, habe ich das hier mal dabei. Ne? Ein ganz kleines Kartenspiel und, wie ich finde, ein wunderschönes Kartenspiel. Das heißt 13 Leaves oder 13 Blätter. Und drauf abgebildet ist so Herbstlaub und das sieht so ein bisschen aus, wie wenn man so im Kindergarten, vielleicht ist es genauso entstanden, mit Wasserfarbe Blätter bemalt hat und dann auf so ein Papier gepresst hat. Ich weiß nicht, du hast ja auch Kinder, ich habe keine, aber ich war mal eins. Und ich erinnere mich, wie ich im Herbst stundenlang irgendwelche Kastanienblätter oder Ahornblätter mit Wasserfarben bemalt habe, das auf Papier gedruckt habe und meine Mutter genötigt habe, das aufzuhängen, weil das doch so schöne Kunst sei. War das bei euch auch so?
Ja, natürlich. Herbst ist mit die schönste Jahreszeit, finde ich, wenn man Kinder hat. Kastanienfiguren basteln und so weiter. Ja, ist ein wunderschönes Herbstspiel. Noch ist ja nicht ganz Winter hier zu Zeitpunkt der Aufnahme. Passt hervorragend rein. 13 Leaves ist von Masato Uesugi und hieß mal I'm Out. Habe ich jetzt gerade festgestellt. Also wir haben jetzt hier diese etwas aufgehübschtere Variante mit den Blättern. Es ist natürlich ein abstraktes Kartenspiel, aber ich finde, es passt trotzdem hervorragend, dass diese Illustrationen da dann mit diesen wunderschönen angemalten Blättern ist. Im Endeffekt ist aber wurscht, was auf den Karten drauf ist. Es geht einfach um den Wert der Karte. Wir haben Karten im Wert von 1 bis 13. Wie unschwer zu erraten, haben wir diese Karten und die müssen wir einfach in einer Reihenfolge ablegen. Es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Art Stichspiel, ist es aber nicht. Also eine Person kommt raus, das ist eigentlich auch schon das Einzige. Und jetzt mal angenommen, du legst da eine 6 hin, dann darf ich davor oder dahinter höhere oder niedrigere Karten legen. Das heißt, ich lege dann da eine 7 oder eine 9 oder eine 10 hin. Dazwischen darf man aber nichts mehr ablegen. Also zwischen der 6 und der 10 in diesem Beispiel kannst du jetzt eben nur noch niedrigere Karten legen. 1 bis 4, 5 vielleicht noch oder eben höhere. Jetzt kommt aber der Clou dazu. Du kannst auch mehrere Karten von einem Set ablegen. Also du kannst auch sagen, naja, ich lege da jetzt 2 Sechser hin, weil die habe ich auf der Hand. Und Ziel des Spiels ist, die Handkarten loszuwerden. Ganz einfach. Wer als erstes keine Handkarten mehr hat, gewinnt das Spiel. Wenn man es ein paar Runden wie so ein klassisches Kartenspiel spielen will, dann schreibt man eben halt Minuspunkte auf für die restlichen Karten der anderen Person, die man noch auf der Hand hat. Dann kann man ausmachen, wir spielen bis 20 Minuspunkte oder sowas in der Art. Du legst ja jetzt 2 Sechser hin. Dann habe ich 2 Möglichkeiten. Ich kann entweder auch Sechser drauflegt, da muss ich aber mindestens so viele Karten drauflegen, wie da schon liegen. Also wenn du ein Set mit 2 Sechsern da hinlegst, kann ich auch nur mindestens 2 Sechser da drauflegen. Ansonsten darf ich da nicht drauf. Ich darf nicht eine Karte nur hinlegen. Ich könnte aber auch mehr drauflegen. Aber das bezieht sich auch auf die Karten links und rechts von diesem Stapel. Also wenn da 2 Sechser liegen, muss ich mindestens 2 Fünfer oder eine niedrigere Karte legen oder auch 2 Siebener oder ein höheres Set. Und dadurch ergibt sich so ein ganz, ganz schönes, wir überbieten uns immer so leicht. Das hat mich so ein bisschen an Scout erinnert. Ja, wenn ich da so eine Gruppe von Artisten hinlege, dann musst du eine bessere artistische Nummer hinlegen. Das war ja auch so ein Kartenablegespiel und so fühlt sich das hier auch an. Dann sagst du, haha, ich habe 3 Siebener und knallst die mir dahin und alle am Tisch stöhnen rum. Dann sagt einer, boah, zum Glück habe ich noch 2 Vierer. Und dann kommt dieses I'm out, so hieß das Spiel ja mal, dass dann jemand sagt, okay, ich kann nicht mehr legen. Dann muss ich mir eine Karte von denen, die auf dem Tisch liegen, nehmen, auf die Hand, quasi eine Strafe und ich bin für die aktuelle Runde vorbei, bis eben alle nicht mehr können. Wenn alle gepasst haben, bis auf eine Person, Dann wird abgeräumt, die Blätter kommen zur Seite und wir spielen weiter. Das ist dann noch nicht das Ende der Partie, sondern das Ende der ersten Phase. Und bis eine Person keine Karten mehr auf der Hand hat. Super simpel, aber es sind so viele schöne kleine Zwänge und Kniffe. Und es macht überhaupt nicht den Anschein, dass da so viel Emotion am Tisch passiert. Aber dieses Gestöhne und Gejammern und auch dieses Triumphieren, wenn ich dann doch noch irgendwie es schaffe, da drei Zehner hinzulegen und dich zu toppen. Das ist ein ganz, ganz schönes, kleines Kartenspiel, was sehr oft auf den Tisch kommt gerade. Nicht nur, weil Herbst ist.
Ja, das ist der perfekte Absacker oder so, das perfekte Aufwärmspiel in so einem Spieleabend. Du kannst es von 3 bis 6 Spielenden spielen. Ich habe es heute auch dabei. Ich fahre nachher zu unserer Pub-Quiz-Runde und da spielen wir immer so 1 Stunde, 1,5, bevor das Quiz losgeht dann. Und das kommt dann ab auf den Tisch, weil ich liebe es auch. Ich spiele es total gerne. Und diese kleinen Ärgerfaktoren, dieser kleinen Moment von so, ja, 2 Fünfer kann ich spielen. Nein, jetzt legt er da 3 Sechser hin. Mist, jetzt kann ich da nicht mitziehen. Jetzt muss ich passen. Und dann passiert ja was Interessantes. Wenn ich passe, als wenn ich der Erste bin, der passt, dann muss ich mir oder darf ich mir noch eine Karte aus der Mitte nehmen und ermögliche damit einerseits den anderen wieder Karten abzulegen oder vielleicht weniger Karten ablegen zu können. Und ich verstärke aber auch Karten, die ich selber auf der Hand habe. Und deswegen, das Spiel hat eine schöne Nähe. Also es ist gar nicht so weit weg von Ghost Lift, was auch dieses Jahr erschienen ist auf der Messe. Die funktionieren relativ ähnlich, nur dass ich bei Ghost Lift ein bisschen eine andere Mechanik habe, wie ich Karten ablege. Aber so dieses, ich darf nur eine bestimmte Anzahl Karten ablegen, nämlich die vorher gelegt worden sind und so. Das ist ein ähnliche Mechanik. Und diese kleinen Ärgermomente und diese kleinen, ja, was lege ich jetzt ab? Okay, wenn ich jetzt da 3 hinlege, dann können vielleicht die anderen nichts legen. Ich kann aber auch nichts mehr legen. Also muss ich hoffen, dass die anderen vielleicht passen müssen. Mist, die passen gar nicht. Okay, dann habe ich mir jetzt selber ein Bein gestellt und muss passen und muss dann eine Karte aus der Mitte nehmen oder so. Das sind so diese kleinen Momente, bei denen man sich selber auch mal ein Bein stellt. Und das ist wunderschön. Es ist total schnell gespielt, in 20 Minuten ratzfatz erklärt. Und für mich auch ein kleines Kartenspiel-Highlight, was so ein bisschen unterm Radar fliegt. Also Elsnier Games ist ja der Verlag, die haben dieses Jahr einen riesen Output, ganz, ganz viele große Titel vor allem. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das so im großen Rauschen geht, das kleine Blätterrauschen ein bisschen unter, aber völlig zu Unrecht, weil es ist wirklich ein ganz großartiges, kleines Kartenspiel. Also ich habe auch an dem viel Freude und das ist eine absolute Empfehlung meinerseits.
13 Leaves. Von mir auch. Auch im Deutschen, die deutsche Edition, da steht einfach drauf 13 Leaves, deutsche Edition oder deutsche Ausgabe, heißt bei uns eben auch 13 Leaves. Wie du schon gesagt hast, Cranio Creations, aber bei uns bei Elsnier ist jetzt auch noch nicht so ein großer, bekannter Verlag. Das heißt, da ruhig mal im Laden eures Vertrauens nachfragen oder auf der Webseite gucken. So, und damit kommen wir auch schon zu unserem großen Kracher, zur großen intergalaktischen Reise. Wir haben ein Tourismusbüro vor uns.
Genau. Im weitesten Sinne. Wir sind Tourismusbüro und eigentlich sind wir die Tourist-Info des Weltraums. Ja. Und unsere Aufgabe ist jetzt, Travis E. Preston auf dem Sitz des CEOs nachzufolgen, denn er scheidet langsam aus in den Ruhestand. Und unsere Aufgabe ist es dann, uns zu beweisen, dass wir der neue CEO von Galactic Cruise werden können. Und um dieses Spiel geht's jetzt. Und ja, du hast eben gesagt, Elsnier Games, ein kleiner Verlag. Das war vor einigen Jahren der PD-Verlag auch und der ist es vielleicht auch immer noch. Es ist kein riesengroßer, etablierter Verlag wie Kosmos, Ravensburger oder Pegasus, sondern es ist ein kleines Familienunternehmen und die sind vor einigen Jahren mit großem Karacho auf den deutschen Markt gestürmt mit Pictures, was ihr Erstlingswerk dann damals war und auch Spiel des Jahres geworden ist. Dann haben sie jetzt ein sehr interessantes Verlagsportfolio, bei dem es mir manchmal schwerfällt, herauszudestillieren, was eigentlich die Zielgruppe des Verlags ist. Von kleinen Familienspielen über ein großartiges Rätselspiel mit den 3 Kolossen. Jetzt gab es die Beyond the Horizon Fortsetzung von Beyond the Sun. Also wirklich eine Auswahl, ein Sammelsurium interessanter Titel. Und Galactic Cruise hätte ich bei sehr vielen Verlagen vermutet, aber wahrscheinlich wäre der PD-Verlag nicht so weit vorne auf meiner Liste gewesen. Trotzdem bin ich sehr dankbar, dass sie sich dieses ambitionierten Projekts angenommen haben.
Kurze Korrektur, also PD-Verlag ist mit Pictures richtig, richtig bekannt geworden, aber die gibt es schon seit 1994 als Verlag für Lehrbücher und so und haben dann 2005 angefangen mit Brettspielen. Also es war nicht ihr Erstlingswerk. Die hatten schon in der Szene zumindest einen großen Erfolg mit den Spielen von Mark Gerz. Also Imperial, Antike war ihr erstes Spiel. Also mit Picture sind sie so in dem Familiensektor aufgetreten. Und deswegen finde ich es auch wieder witzig, dass sie jetzt mit Galactic Cruise so eine Art Rückkehr zu diesen Heavy Euro haben, weil eben Imperial 2030, Hamburgum, Concordia,
stimmt, das komplett ausgeblendet.
Und mit La Granja, das waren eigentlich schon Spiele für eher eine gehobenere Expertenspielfraktion. Und dann sind sie mit Pictures eben so runtergegangen wieder eine Stufe und jetzt kommen sie wieder zurück mit Galactic Cruise und holen eigentlich die ganze alte Imperial-Fangruppe wieder mit ab.
Ja, das habe ich total ausgeblendet, weil außer Concordia habe ich die alle nicht gespielt, weil das nicht so meine Art von Spielen ist. Concordia hingegen spiele ich echt gerne. Stimmt, also da habe ich mich gerade hinreißen lassen. Also bei Pictures in der Tat war dann so der große Publikumserfolg und dadurch sind sie dann noch ein bisschen bekannter geworden. Ja, aber geht ja gar nicht nur um den Verlag, sondern vor allem um das Spiel Galactic Cruise. Da muss ich mich jetzt, oder will ich mich gar nicht bremsen, weil ich bin einfach begeistert von diesem Spiel und zwar von vorne bis hinten. Ich habe ganz wenig zu mäkeln und wir, glaube ich, können beide gemeinschaftlich einen großen Lobgesang singen auf dieses Spiel, denn das hat ganz, ganz viel, was wunderbar ist. Also es hat erstmal ein großartiges Spielgefühl, es hat ein großartiges Verpackungsdesign, es hat ein großartiges Handling, es hat eine fantastische Spielanleitung und Materialien, um das Spiel kennenzulernen. Das Spiel selber macht total viel Freude. Die Illustrationen und die Grafiken sind fantastisch. Die komplette Symbolsprache dieses Spiels ist sauber durchstrukturiert, total gut verständlich. Kein Wunder, der Grafiker ist Ian O'Toole, der auch der Haus- und Hof-Grafikdesigner ist, der bei Eagle Griffin Games die ganzen La Cerda-Spiele gestaltet. Also der Mann versteht sein Handwerk, komplexe Spiele so zu mit Symbolen zu versehen, dass man sie gut verstehen kann. Voidfall etc. Also da sind wirklich fantastische Spiele dabei. Ja, Galactic Cruise ist ein sehr komplexes Spiel mit einem bei Boardgame Geek benannten Komplexität von 3,96 von 5, also doch durchaus im oberen Segment. Wir haben ein Worker-Placement-Spiel, also Arbeiter-Einsatzspiel. Wir starten jeweils mit zwei Arbeitern und haben dann vor uns auf dem Spielfeld insgesamt sechs verschiedene Felder, auf die wir unsere Arbeiter einsetzen können. Und immer dann, wenn ein anderer Spieler, eine andere Spielerin, einen Arbeiter auf unser Feld setzt, verdrängt er uns und dann kommen die wieder zurück auf unser Spielertableau in einen Pausenraum und schütten einen Bonus aus. Wir müssen sehr intensiv Ressourcen managen, Geld und Werbung, die wir brauchen, um Passagiere für unsere Raumfähren zu akquirieren. Wir müssen Raumfähren bauen, wir müssen die mit verschiedenen Modulen und Kabinen ausbauen, damit diese Passagiere wohin wollen. Die Passagiere haben unterschiedliche Anforderungen. Die einen wollen mehr einen Familienurlaub, andere sind abenteuerlustig, die dritten suchen Ruhe und Entspannung und demzufolge dürfen wir dann unsere Raketen unterschiedlich ausbauen. Diese Raketen schütten Boni aus und erfordern bestimmte Voraussetzungen, um Zielpunkte, Siegpunkte auszuwerfen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Wir dürfen unser eigenes Tableau ausbauen mit Erfindungen, die es uns dann ermöglichen, Technologien aus benachbarten Feldern stärker zu nutzen. Wir haben insgesamt eine Forschungsabteilung, die uns erlaubt, bestimmte Boni zu verwenden oder bestimmte Vereinfachungen im Spiel vorzunehmen, wenn wir dort hinein investiert haben. Wir können uns Expertenfiguren freischalten, die wieder eigene Fähigkeiten haben. Und auch hier haben wir etwas, was uns Rebirth vorhin geboten hat, nämlich eine, ich sag mal, Einsteigerseite, die gar nicht deutlich leichter ist, aber zumindest eine vorgedruckte und vorkonfigurierte Anzahl an Feldern hat. Und auf der anderen Seite haben wir eine völlig modular aufgebaute Landschaft. Das heißt, alle diese Aktionsfelder kann man auch beliebig und modular zusammenstellen. Auch diese Forschungsabteilung oben kann man beliebig und modular zusammenstellen. Meine Erstpartie war mit dir am 31.10. diesen Jahres. Und ich habe inzwischen 16 Partien gespielt von Galactic Cruise. Und das ist jetzt irgendwie 6 Wochen her. Und wenn man weiß, dass so eine Partie irgendwas zwischen 3 und 4 Stunden dauern kann, je nachdem, ob du das zu zweit oder zu viert spielst, dann siehst du schon, ich habe ein sehr großes Commitment, weil das Spiel ist wirklich von vorne bis hinten fantastisch. Ich habe sehr viele Punkte, die ich noch loben möchte, aber könnte das jetzt stundenlang machen. Jetzt, Manu, sag du mal, du hast auch eine große Begeisterung für dieses Spiel. Was gefällt dir denn so gut?
Ich kann dir zumindest verraten, und das sagt auch schon viel aus, dass wenn ich hier in meinen Browser gucke, wo wir uns gerade unterhalten, ein Tab davon ist Galactic Cruise, weil ich natürlich immer auch eine Partie dauerhaft laufen habe auf Boardgame Arena. So sehr liebe ich dieses Spiel. Ich habe auch schon weit zweistelligen Bereich in diesem Spiel auch auf dem Tisch sehr viel gespielt, weil einfach die Präsenz auch so toll ist. Das Spiel sieht so fantastisch aus. Ich liebe sowieso Ian O'Toole und alle Spiele, die er irgendwie macht. Also auch wenn es weniger gute Spiele sind teilweise, liebe ich einfach das Design von seine Zeichensprache und alles ist so klar und verständlich und alles ist so hübsch und elegant und einfach so wahnsinnig toll designt. Und hier bei Galactic Cruise kommt halt auch noch dazu, dass es ein, so wie ich recherchiert habe, ein Erstlingswerk ist. Und das ist schon so perfekt. Das ist unfassbar. Also das ist ja, das gelingt nicht vielen Spielen, auch so mit Karacho in die Top, auf die besten Liste von Boardgame Geek. Das ist so eine große Webseite. Kennt mir natürlich alle unsere Zuhörenden bei deiner Seite auf jeden Fall bei uns. Das ist sowas wie IMDb für Brettspiele. Da kann man eine riesige Datenbank, da ist dann auch eben eine All-Time-List aller Brettspiele drin. Und es ist ja noch nicht lang raus, das Spiel, und es ist jetzt schon in der Top 200. Also unfassbar, was die da schon gemacht haben. Und das Spiel kann sich wirklich messen mit den Größen dieses Genres, also mit diesem absoluten Expertenkracher. Du hast Lacerda schon genannt. Das ist so ein Designer, der für sich oft den Anspruch hat, mit die schwersten Spiele und die komplexesten Titel zu machen. Und Galactic Cruise, wenn man nicht wüsste, wer es gemacht hat, würde man sagen, das ist Lacerdas bestes Spiel. So. Und ich finde, es ist das größte Kompliment, was man diesem Trio an Autoren machen kann, dass sie aus dem Stand heraus so ein fantastisches Spiel gemacht haben. Was mir so gut gefällt auch, ich stehe durchaus auf sehr komplexe Spiele und die müssen dann auch gar nicht groß thematisch sein. Ich kann sowas ganz gut ab. Ich mag sowas tatsächlich auch, sich da so reinhirnen. Aber was Galactic Cruise schafft, ist trotz dieser Komplexität, alles, was man in diesem Spiel tut, ist thematisch so wunderschön eingefangen und erklärt. Also man startet eine Rakete, dann stellt man diesen Miepel dahin und das ist der Pilot und dann geht er da die Startrampe hoch und man muss natürlich dann auch Kerosin besorgen, man muss sich um Sauerstoff kümmern, man muss sich um Nahrung kümmern. Also selbst Leuten, die nicht viel spielen, könntest du dieses Spiel beibringen. Ob sie es gut spielen, ist eine andere Frage. Ob ich es gut spiele, ist auch eine andere Frage. Das ist irre komplex, diese ganzen Mechaniken gut zu spielen. Aber vom Verständnis her ist alles, was du tust, du stellst deine Figur ins Hauptquartier, da kriegst du neue Karten, da kriegst du neue Module, da besorgst du dir Nahrung, hier kannst du dir eine neue Rakete besorgen, die macht dies und das. Und du hast dann hier Touristen und die einen sind die Familienreisenden, die andere ist ein Abenteuerurlauber, die wollen dann irgendwie Action an Bord haben. Und es ist auch so liebevoll designt, dass man wirklich so eine Sauna dann in sein Schiff baut, in diese Galactic Cruise, ja, oder sogar ein Brettspielzimmer. Es ist einfach so, so schön, dieses Spiel. Und ich kann es gar nicht genug loben. Es gibt so wenig. Ich bin gespannt, was Kritikpunkte sind. Ich habe so wenig an diesem Spiel auszusetzen, dass ich gar nicht weiß, was ich überhaupt sagen soll. Also selbst das Ein- und Aufräumen, wir haben das ja vorhin auch schon erwähnt, selbst das Ein- und Aufräumen bei diesem Spiel macht fast schon Spaß, weil es so ein perfektes Inlay hat, wo alles seinen Platz hat, nichts verrutscht. Und es ist viel zum Aufbauen und es ist viel zum Abbauen, aber es macht sogar Spaß. Also meine Spielgruppe ist dann so, ach guck mal, selbst das Schächtelchen, wo die Figürchen drin sind, hat die Form einer Rakete. Und was mich dann begeistert, dass diese vier Raketen nicht nur einfach cool aussehen, weil sie Raketen sind, sondern die so eine Form haben, die so ineinander passt, dass sie halt perfekt in den Karton passen. Also, sorry, aber dieses Spiel ist nahezu perfekt.
Ja, was heißt nahezu? Wir sind ja Brettspielkritiker und dann zur Vorbereitung auf die Folge habe ich überlegt, okay, was möchte ich denn kritisieren? Ich habe nichts, ehrlich gesagt. Also ich würde sagen, Aufgabe verfehlt. Also wir kritisieren jetzt gar nichts, sondern wir können jetzt dieses Spiel abfeiern. Und das ist ja auch mal in Ordnung, wenn wir sagen, wir sind mal restlos begeistert von dem Spiel. Ich finde insgesamt, also das ist ein Spiel, das erklärst du mal konzentrierte 40 Minuten. Die brauchst du schon, mindestens, um das Spiel jemandem zu erklären, der das neu macht. Ja, ich bin mittlerweile so bei etwa 40 Minuten, weil du spielst es ja im Regelfall auch mit Leuten, die das gut können. Also die solche Spiele gut spielen können, die dann auch so eine Kapazität haben, dass dann, die hören dann 40 Minuten zu, dann sagen sie, alles klar, los geht's. Das ist ja schön. Und was ich cool finde an dem Spiel, wenn du das verstanden hast und durchblickt hast, sind alle Informationen auf dem Spielplan drauf, es sind alle Symbole auf dem Spielplan drauf Und für alle Fragen, was heißt dieses Bonus, wie wird diese Rakete gewertet und so, hat jeder noch so einen kleinen Angestelltenleitfaden, der nebenan liegt, wo du eben, wenn du mal was nicht weißt, schnell nachgucken kannst und nicht immer jemanden fragen musst. So, ne? Das ist alles ganz, ganz wunderbar im Handling. Und ich habe den Lackmustest, da war ich wirklich tief beeindruckt. Ich habe da eine Viererpartie gespielt vorletztes Wochenende. Und da war ein Kollege von der Julia dabei, von deiner Jurykollegin Julia Zerlik, und der sagte, naja, das Komplexeste, was ich gespielt habe bisher, war vielleicht sowas wie Dorfromantik und ansonsten ganz viel Uno und manchmal andere Brettspiele. Und er wollte da aber unbedingt mitspielen. Dann haben wir ihm das erklärt und dann hat er zugehört, hat das verstanden und sagte, ja, das aber ist ja hier alles drauf. So, und er hat dann einfach mit 1A Bravour dieses Spiel gespielt, weil das Spiel eben komplex ist, weil die Entscheidung, die ich treffe, oftmals eine Timing-Frage sind, mache ich jetzt erst das und dann das oder erst das und dann das, und dann hat es mal durchaus Auswirkungen auf Wertungen und Siegpunkte und wie schnell wird ein Rundenende ausgelöst und sowas. Aber es ist eben nicht kompliziert, es ist nicht hakelig, es ist nicht fuddelig, sondern es ist hochgradig elegant. Und das mag ich an Spielen, wenn die, du hast vorhin bei Rebirth so schön gesagt, das hat kein Gramm Fett, das würde ich hier auch unterschreiben, ja, weil alle Aktionen sind zielführend. Selbst in der letzten Runde, wenn du vielleicht wenig Aktionen machen kannst, weil du eigentlich deine Sachen so erledigt hast oder weißt, du kriegst sie eh nicht mehr erledigt, kannst du doch irgendwas Sinnvolles machen, was dir am Ende nochmal einen Punkt bringt oder zwei oder so, ne? Und was ich an dem Spiel cool finde, auch nach 16 Partien wird mir das keineswegs langweilig. Ich weiß immer, es ist so eine, jetzt darf ich es wieder erklären, also ich habe es schon etliche Male erklärt, also es ist schon so eine Aufgabe, das jetzt nochmal 40, 45 Minuten jemandem zu erklären, dann weißt du, was du jetzt die nächste halbe, dreiviertel Stunde gut machst, so, ne? Das ist dann schon so, puh, okay, auf geht's. Das ist
schon Arbeit.
Dran, ja. Dann erzähl ich mir ein bisschen, das ist schon Arbeit. Ist einfach wie so eine Unterrichtsstunde oder wie so eine Vorlesung oder so, ne? Also schon was zu erzählen. Aber ich freue mich dann umso mehr auf das Vergnügen danach. Und auch hier bei dem Spiel, ich hatte ja vorhin gesagt, wenn mein Arbeiter eingesetzt ist, dann werde ich verdrängt, wenn ein Mitspieler das gleiche Feld beanspruchen möchte. Jetzt könnte man ja sagen, naja, bei vier Spielenden ist dann halt viel Bewegung, weil natürlich muss man sich irgendwie diese paar Felder aufteilen untereinander. Ja, aber bei zwei oder drei Spielenden ist auch Bewegung. Da kommt so ein Dummy-Spieler rein. Ich finde bei den allermeisten Spielen so Dummy-Spieler total nervig. Da habe ich überhaupt keine Freude dran, so einen Dummy-Spieler zu verwalten. Hier ist das total easy gelöst. Und da merkst du auch, das sind Leute, die haben wirklich richtig Gehirnschmalz da reingesteckt, also richtig ausgearbeitet. Es gibt einen Mechanismus nach einem Zufallsprinzip und nach vordefinierten Markierungen, wo dieser Dummy-Spieler ins Spiel kommt, und auch bestimmte Zahnräder, die dann auch eine Auswirkung haben auf Preise, die du zahlst, wenn du benachbarte Felder nutzen kannst, in die du noch nicht investiert hast. Und dann wird dieser Dummy-Spieler eben auch versetzt unterwegs, aber immer dann, wenn du ein Feld von diesem Dummy-Spieler nutzt, schiebst du den einfach ein Feld weiter. Und wenn da halt dein Mitspieler steht, dann verdrängst du den, sodass dieser Pausenbonus auch im Zwei- oder Dreispielerspiel immer mal ausgeschüttet wird. Super und auch elegant. Da gibt es eine Aufwertung dieser Figuren, die sich dann nochmal anders verhalten. Aber es ist alles total schlank und elegant und total easy handhabbar. Also kein großer Aufwand, kein großes Geschiss, nicht irgendwelche Karten, wo du irgendwie noch Automa-Regeln lernen musst oder so. Nee, sondern es ist alles wunderbar umzusetzen. Und das Spiel ist eine gewisse Investition. Das kostet irgendwie 130 Euro neu oder so. Ich kann aber sagen, für mich rechtfertigt sich der Preis total, weil der komplette ist komplett hochwertig verarbeitet. Das ist ein Riesenspielspaß. Und jetzt eben gerade 16 Partien, die allermeisten davon am Tisch. Ich habe auch immer ein, zwei auf der Boardgame Arena gerade am Laufen. Ziehen sich ja dann auch mal über zwei, drei Wochen, ja, wenn man die mit jemandem zugbasiert spielt. So, ne? Aber das ist dann schon alles in allem echt fein. Und wenn du das aufmachst, da hast du so einen Umschlag drin mit so einem Bindfaden, den du dann da abwickelst, und dann ist dann das Schreiben von dem CEO drin, und dann gibt's da so ein Badge, den du dir umhängen kannst, so wie du es gerade machst. Ja, wenn du das Spiel gewinnst, dann darfst du dir den umhängen und dann bist du befördert sozusagen. Also da sind so viele liebevolle kleine Details drin. Also wenn ihr Spaß an komplexen Eurogames habt, wenn ihr Spaß habt an komplexen Worker-Placement-Spielen, dann ist das wirklich ein nahezu perfektes Spiel, und ich kann jetzt schon mal spoilern, da muss schon viel passieren, dass das von Platz 1 meiner Top-Liste dieses Jahr einfach runtergeschubst wird. Ich habe keine Ahnung, was da noch kommen soll. Aber hey, der Jahrgang ist ja noch jung.
Ja, absolut. Geht mir ganz genauso. Ich liebe dieses Spiel. Ich will das jeden Tag spielen, obwohl das so ein ein großes Unterfangen halt auch ist. Aber wenn man dann spielt, ist es so, so, so abwechslungsreich. Du hast ja schon auch gesagt, die Ziele sind sehr unterschiedlich und aber auch die Technologien, die dann ausliegen, sind sehr unterschiedlich und auch die Spezialfunktionen dieser etwas wichtigeren Experten-Meeples, die man dann hat. Und in dieser Kombination verändert sich das Spiel wirklich sehr von der Dynamik her. Also welche Sachen macht man zuerst? Baut man erst schnell Raketen aus? Holt man sich erst den dritten und vierten Arbeiter? Je nachdem, welche Ziele ausliegen und wie die Mitspielenden auch agieren, ist es total relevant, weil da eine ganz nette Mechanik dabei ist. Es ist ein Wettrennspiel, natürlich. Wer macht's, wer beschleunigt das Spiel, startet mehr Raketen, weil dann das Spielende früher eingeleitet wird, oder baue ich mir erst was auf und so weiter. Und das Gemeine daran ist, dass eben die Ziele auch schwerer werden. Also es ist nicht wie bei vielen anderen Spielen, dass man sagt, wer als erstes den dritten Arbeiter hat, kriegt Punkte und die anderen kriegen weniger Punkte, sondern hier wird es schwerer. Also dann, wenn man zu viert spielt, ist es so, dass dann ein Ziel könnte lauten, wer hat als erstes drei Arbeiter? Und dann rutscht so ein Marker hoch und dann haben die anderen beiden auch noch Zeit, das Ziel auch mit drei Arbeitern zu erfüllen. Aber die Person, die dann es schafft, schiebt den Marker hoch und dann muss man vier Arbeiter haben. Das heißt, man wird nicht nur bestraft, dass man der Letzte ist, sondern man muss dann die Ziele auch noch schwerer bewerkstelligen. Und das ist so genial. Ich habe das erst gar nicht bemerkt bei diesem Spiel, wie clever das ist, aber dadurch wird dieser Wettkampfcharakter noch stärker und dadurch ist es nämlich gar nicht so ein solistisches Spiel, wie es am Anfang klingt, weil man total drauf achten muss, welche Ziele verfolgen die anderen. Die beiden versuchen jetzt auf diese Arbeitergeschichte zu gehen. Ja, dann habe ich ja genügend Zeit, die anderen beiden Ziele vielleicht zuerst zu erfüllen und mir da die leichtere Version abzuholen, um dann vielleicht später erst dann das in Kauf zu nehmen, dass ich das vierte Spiel, das vierte Ziel dann habe. Das dritte Ziel dann halt mit der schwereren Version mache und auch wann die Ressourcen wechseln. Es gibt so einen gemeinsamen Markt, der dann weniger wird und auch solche Sachen, die dann eine Dynamik reinbringen. Wenn du das Kartentableau leer räumst aus der offenen Marktauslage, dann kann ich es auffüllen und krieg dafür eine Belohnung. Also solche Sachen, wie ich sie auch sehr, 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 sehr mag. Dadurch bleibt das Spiel eben nicht so solistisch, weil natürlich die meisten Aktionen, die wir machen, da bauen wir was für uns auf und man macht es einfach schneller. Aber dadurch ist trotzdem noch genügend Interaktion und auch das mit dem Arbeiter wegschubsen. Also was du auch schon gesagt hast, das ist super mit dem Automata, aber auch wenn man viele von diesen Technologieplättchen dann hat und diese Zahnräder hat, dann gehe ich halt auch mal auf das Nachbarfeld, um dich eben nicht wegzuschubsen, weil dann musst du nämlich einen Pausentag einlegen und hast einen Zug verschwendet. Und das sind so wichtige strategische Sachen. Und das ist auch vielleicht der einzige mini-mini-kleine Kritikpunkt, ist aber, da kann das Spiel nichts dafür. Wenn du schon mal eine Partie Galactic Cruise gespielt hast und du erklärst es dann zwei neuen Leuten und spielst mit denen, dann haben die keine Chance. das ist dann halt einfach so, weil man, wenn man dieses Spiel schon mal in seiner Gesamtheit erlebt hat, wie funktioniert es mit dem Raketenstarten? Wie funktioniert es mit den Ressourcen? Die Ziele werden schwerer. Das sind einfach so Wissensvorsprungssachen, die du nicht aufholen kannst, wenn du es nur erklärt bekommst. Du musst es einmal gespielt haben, einmal erlebt haben, um überhaupt mitmachen zu können bei den großen Punkten. Das ist vielleicht die kleinste Kritik, die ich habe, aber hat bis jetzt auch noch niemanden gestört. Dann gewinnt man halt easy und in der nächsten Partie hat man dann würdige Gegner.
Ja, und es ist immer so, dass Leute sagen, okay, das war jetzt die Lernpartie. Ne? Ich habe jetzt vorgestern eine Partie gespielt mit dem lieben Lutz Stepponat hier in Wiesbaden zu zweit. Und dann habe ich ihm das erklärt, nämlich die ganze Zeit beschäftigt, du dreckiger Gauner, jetzt hast du mir schon wieder so ein Ziel weggeschnappt und so. Ne? Und dann sagt er, ja, das hast du halt in der ersten Partie, gewinnt man mit etlichen Punkten Vorsprung. Ja. Obwohl ich dann schon immer für meine Mitspielenden mitgucke und sage, versuch das mal und guck mal da und so. Das war ja auch bei unserer ersten Partie so. Also das finde ich ebenso fantastisch. Auch diese Agenda-Karten, die sind ja so interessant und so stark, dass du eigentlich die ganze Zeit diese Karten haben willst, weil die wirklich einen riesen Vorteil bringen. Und man muss da manchmal entscheiden, will ich jetzt einen Zug verwenden, um nur diese Karten zu bekommen, um sie dann zu einem späteren Zeitpunkt spielen zu können. Oder werfe ich mal eine Karte ab, um ein bisschen Geld zu bekommen und nochmal ein bisschen Reputation zu machen. Auch diese Reputationsleiste, wie genial ist das bitte? Wenn mir Geld fehlt oder Werbung fehlt oder Ressourcen fehlen, kann ich auf der Reputationsleiste rückwärts laufen. Das ist dann durchaus teuer und kann mitunter auch schwere Konsequenzen haben. Also soll ich das nicht zu oft machen. Aber allein die Möglichkeit, mir darüber Ressourcen zu besorgen, ist schon eine fantastische Idee, wie ich finde. Also da steckt unheimlich viel drin. Ich bin total neugierig auf die Erweiterungen. Ich habe die jetzt nicht, aber
die kommen, glaube ich, erst im April oder so.
Das ist ein Riesenkarton. Und in diesem Riesenkarton sind einfach jetzt schon eine Ausstattung wie bei einer Deluxe-Edition. Also du hast da einfach ein komplett perfektes Tiefziehteil, perfektes Inlay mit drin. Du kannst, du hast schon vordefiniert, wo die Erweiterungen hinkommen. Da sind so Schaumstoffklötze drin. Wie oft ärgert mich das bei Spielen, wenn du dann die 3 oder 4 Erweiterungen dazu kaufst und dann merkst, die passen gar nicht alle in die Schachtel. Dann stehen die irgendwie separat rum. Das nervt dann immer. Das ist hier komplett anders. Das ist alles schon vorausgeplant und vorausgedacht. Also ich ziehe wirklich voller Ehrfurcht und Begeisterung den Hut, dass das so ein Erstlingswerk ist von TK King, Dennis Northcott und Colton Thompson. Das ist wirklich ein Spiel, was mich rundweg begeistert. Und Manu, ich freue mich, wir spielen auch mal eine Partie Galactic Cruise bei Board Game Arena.
Sofort.
Da kann man es nicht spielen, bin ich sofort dabei. Das ist jetzt ein großes Ding. Ich habe sogar, das passiert bei mir ganz selten, dass ich Lust habe, mal ein Spiel solo zu spielen, so ein Eurogame. Mhm. Aber das ist so eins, wo ich sage, okay, das wird was zwischen den Feiertagen oder zwischen den Jahren, nach den Feiertagen, werde ich mir das mal aufbauen und werde mir mal angucken, wie das Solo funktioniert. Das reizt mich einfach total.
Ja. Auch das ist enthalten, genau, von 1 bis 4 Personen und dauert 3 Stunden, würde ich schon sagen. Also wenn man es zu dritt, zu viert spielt mit Erklären, ist man da schon auf jeden Fall einen guten Abend beschäftigt. Wenn man es dann kann, dauert es immer noch mindestens 2 Stunden, würde ich sagen. Aber das ist auf jeden Fall jede Minute wert. Ja, dann würde ich sagen, wir kommen zum Ende des Podcasts. Du lädst mich sofort ein und wir spielen Galactic Cruise. Das bin ich sehr begeistert.
Das machen wir gerne. Ich danke dir erstmal, Manu, dass wir heute miteinander sprechen konnten. Das war, finde ich, ein sehr schöner Austausch. Danke dafür. Danke für deine Perspektiven und deine Begeisterung. Und ich wünsche jetzt dir, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, in meinem Podcast erstmal eine wunderschöne Advents- und Weihnachtszeit. Und hoffe, dass du ein bisschen Zeit findest zum Spielen. Wünsche dir das Gleiche, lieber Manu und deiner Familie, dass ihr eine wunderschöne Advents- und Weihnachtszeit habt. Zumindest wenn man das hört, ist es soweit. Möglicherweise hörst du das viel später, das ist schon längst Ostern, man weiß es nicht. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir jedenfalls kurz vor den Feiertagen. Und ansonsten wünsche ich immer gerne, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und hier bei mir im Podcast hat das letzte Wort immer der Gast. Und es ist heute Manu Fritsch vom IGN Network in Deutschland.
Ja, es ist immer die perfekte Zeit, egal wann ihr diesen Podcast hört, es ist immer die perfekte Zeit, um Brettspiele zu spielen. Auch wir und von IGN und ich von Insert Moin wünsche euch natürlich alle, die zugeschaut und zugehört haben, eine wunderschöne Brettspielzeit. Genießt die Zeit mit euren Lieben, spielt ein paar Brettspiele, verschenkt ein paar Brettspiele. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Inspiration geben. Da ist für jede Preisklasse was dabei und für jede Schwierigkeit auch. Also von daher, spielt mehr Brettspiele und bleibt uns gewogen, hört mehr Podcasts, schaut bei IGN vorbei und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Jahr. Tschüss.